Morgen werde ich über die andere Seite unseres Lebens sprechen. Wir haben zwei Seiten, vorne und hinten. Also vorne, da ist die Wirklichkeit, die raue Wirklichkeit, der Sturm, und hinten ist ja Windstille, der Rücken. Und Gott ist hinter uns, Gott ist in meinem Rücken und er schützt mich und bewahrt mich. So, die andere Seite meines Lebens. Eigentlich, wenn ich predige zwei Gemeinden. Eine Gemeinde, die ich morgens vor mir habe oder nachmittags oder abends oder wann auch immer. Und eine Gemeinde, die im Internet ist. Und noch eine dritte Gemeinde, die im Himmel unsichtbar ist. Und so weiter, wo die Heiligen miteinander versammelt sind. Da, die schauen zu. Die Engel gelüsten zu sehen, die Erlösung der Kinder Gottes. Also es gibt eine andere Wirklichkeit. Also wir sind nicht allein, nirgendwo. Du denkst manchmal, du bist allein, aber du wirst von allen Seiten umgeben. Wenn nur deine Augen geöffnet werden könnten, wenn du sehen würdest, wer alles bei dir ist, du wirst erstaunt sein. Bei dir sind die himmlischen Wesen, aber bei dir ist auch der Teufel, bei dir sind auch die Dämonen. Auch das gehört zu der Wirklichkeit, unserer anderen Wirklichkeit. Und wir wundern uns manchmal, warum habe ich so viel Stress, warum habe ich so viele Kämpfe, denn die andere Welt macht mich zu schaffen. Obwohl es die gute und die schlechte, beide Seiten sind da. Also der eine links und der andere rechts. Die andere Wirklichkeit. Aber zuerst möchte ich euch einladen zu den Veranstaltungen. Nächsten Sonntag, wir werden hier Erntedankfest haben. Da wird auch das Material für die Gemeindebibelschule ausgegeben. Und die Botschaft wird sein, eine Dankbotschaft eigentlich. Ich werde gegen das Vergessen predigen. Weißt du, wir vergessen so schnell. Wir vergessen das Gute, das der Herr uns getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir deine Sünden vergibt, der deine Gebrechen heilt, der dir so viel Gutes und so viel Wunderbares tut. Wir sollen nicht vergessen. Also ich werde gegen das Vergessen predigen und werde das Vergessen wieder in die Erinnerung rufen und holen. So, sollst nicht vergessen, das Gute und gleichzeitig das, was in diesem Jahr gewachsen ist. Am Mittwoch, also jetzt kommenden Mittwoch, wird das Thema sein, Befreite sind und bleiben frei. Amen. Das ist für mich eine Botschaft. Da brauche ich keinen Zirkus. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Also, es sei denn, ich lasse mich wieder mit Sachen ein. Und das Problem bei den meisten Christen ist, die lassen sich, nachdem der Herr sie befreit hat, die denken, jetzt kann ich alles machen. Nein, da bist du begrenzt. Wir laufen in Schranken. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gefangen werden. Wer hat euch aufgehalten? Ihr habt so wunderbar angefangen, hat Paulus mal irgendjemand geschrieben. So, Befreite sind frei und sie bleiben frei. Also ich muss euch eines sagen, seitdem Christus mich frei gemacht hat, habe ich keine Probleme mit meiner Freiheit. Ich muss mehr und mehr die Freiheit ausleben, mehr und mehr die Freiheit verwirklichen. Das ist meine Aufgabe, nicht mehr Gottes Aufgabe. So, das wird ein Thema sein am Mittwoch, am Freitag werde ich darüber sprechen. Was kann man gegen die Verführung tun? Die Verführung wird anfangen, hat schon angefangen, die ist im vollen Gange. Also wenn du nicht aufpasst, fliegst weg, wirst durch den Sog draußen von der Welt und Teufel und Hölle und diesseits, da wirst du so abgelockt, die Welt verführt, sogar Leute wie Demas, der hat die Welt lieb gewonnen, heißt es. Also wir werden verführt, aber was kann ich gegen Verführung tun? Ich werde also eine Botschaft bringen gegen die Verführung und dann am Samstag, Gottes Kraft in dir. Halleluja, Gottes Kraft in dir. Da bist du ein Riese, ein Herkules. Du hast Kraft, wenn Gott in dir ist. Mit deinem Gott, da hebst du die Welt aus den Angeln. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und dieser feste Punkt ist Gott, ist Gottes Wort, ist Jesus Christus, ist der Heilige Geist, ist das Wort des Herrn. Also, die andere Seite des Lebens ist mein Thema heute. Es gibt also noch andere Wirklichkeiten, sichtbare und unsichtbare Wirklichkeiten. Wir alle tragen unsichtbare Masken. In der Esoterik sagt man Aura, deine Aura. Verstehst du so, dass dein Ausfluss, alles was da ist, man sieht nur die Fassade von dir. Man sieht nur die Maske, was du hast, aber eigentlich bist du jemand anders. Eigentlich lebst du ein anderes Leben, du denkst anders. Man sieht nur die Fassade heute Morgen. In der Bibel heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz, Gott sieht die andere Seite. Gott sieht die andere Seite und nicht nur die Fassade. Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen und jeder wird erkennen und bekennen und so weiter, dass die Wirklichkeit, die ich jetzt, die jetzt offenbar wird, das war gar nicht die Wirklichkeit, die ich gelebt habe. Ich habe ein ganz anderes Leben gelebt oder hätte leben sollen. Weißt du, und dass dann nur dieses Leben hier, was ich gelebt habe, eine billige Illusion gewesen ist oder nur so Schein oder nur ein billiger Traum. Du wirst merken, das war gar nicht mein Leben. Mein Leben hat sich ganz woanders abgespielt, in einer ganz anderen Dimension. Und da verstehst du, was der Apostel Paulus schreibt, unser Wandel ist im Himmel. Unser Wandel ist im Himmel, nicht hier in Berlin und nicht hier auf diesen staubigen, dreckigen Straßen dieser Welt. Nein, unser Wandel ist im neuen Jerusalem. Wir leben ein total anderes Leben, wenn wir das bewusst sind, wenn wir das erkennen. Unser Wandel ist im Himmel. Und ich möchte über die andere Seite, die unbekannte Seite, deine unbekannte Seite und meine unbekannte oder unsere unbekannte Seite sprechen. In 1. Korinther Kapitel 4, Vers 5, da heißt es, darum richtet nicht vor der Zeit. Hörst du? Du sollst nicht vor der Zeit urteilen, dir eine Meinung bilden. Ist das wirklich alles? Das ist gar nicht alles. Das ist nicht einmal die Schwelle, die du übertrittst. Und da heißt es, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der alles ans Licht bringen wird, was im Finstern und verborgen ist, und wird das Trachten des Herzens offenbar machen. Dann wird einem jedem von Gott sein Lohn zuteil werden. 1. Korinther 4, Vers 5. Also beurteile, verdamme dich selbst nicht, verfluche dich selbst nicht, verwünsche dich selbst nicht, wäre ich bloß nicht geboren. Dumme Leute reden so. Sei froh, dass du geboren bist. Du bist für die andere Welt geboren, für die Welt Gottes. Oder Kolosser Kapitel 3, Vers 4. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Halleluja, kannst du Amen sagen? Wir werden offenbar. Und da kommt der wirkliche Mensch zutage, wer ich wirklich war und bin. Oder in 1. Timotheus 5, Vers 24. Bei einigen Menschen sind die Sünden schon offenbar. Das stimmt. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und sie gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber werden sie nachher offenbar werden. Also im positiven mit negativen Sinne. Bei den einigen sind die Sünden schon offenbar. Dass sie Beulen haben, dass sie Geschwüre haben, dass sie krank sind, dass sie elend sind, dass sie kaputt sind. Das ist schon offenbar. Bei manchen wird es noch offenbar werden. Die werden erschrecken. Was? Und dafür habe ich gearbeitet und dafür habe ich gelebt und dafür habe ich gekämpft, für die Katz, umsonst, vergeblich. Und wir dachten, das ist das Leben, wir dachten, das ist die Wirklichkeit. Die andere Seite des Lebens, über die spreche ich heute. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 11, ein paar Bibelstellen, nachher werde ich das sagen, was Gott auf mein Herz noch gelegt hat. 2. Korinther 4, Vers 11, denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Weißt du, wir übernehmen von drüben das, was wir sehen von der himmlischen Position, übernehmen wir und versuchen, das zu verwirklichen, was wir wirklich sind. Wir sollten lernen, das andere Leben, das göttliche Leben, das geistliche Leben, das Leben der Herrlichkeit zu leben. Weißt du, dass wir so ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind und nicht wir, oh, ich kann nicht mehr, ich schaff nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ach, Heulsuse, schau nach vorne, gib dich nicht auf. Das war das Thema von dieser Woche. Gib dich nicht auf. Lass dich nicht unterdrücken. Lass dich nicht entmutigen. Weißt, mir ist der David so groß geworden in diesen Tagen bei meiner Bibelarbeit und Betrachtung. Dieser David, der war nicht erwünscht. Man hat ihm nur Misstrauen gebracht. Sein ganzes Leben lang hat man nur Misstrauen gebracht. Du bist das achte Kind, taugst nichts, bist nichts, kannst nichts, aus dir wird nichts und so weiter. Und so weiter. Und David war der Mann, der wirklich Israel hat führen können. Er war der von Gott Gesalbte, von Gott Erwählte, auch wenn er viele Kämpfe hatte. Und das Schöne am David ist, er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat sich einfach Gott hingegeben, hat sich nicht auf Leute gekümmert. Gestern habe ich über die Berater gesprochen. Weißt du, er hat sich mit Menschen nicht beraten, hat sich mit Gott beraten, mit Gott besprochen. Und er fragte den Herrn, soll ich diesen Feinden nachjagen? Und Gott sagt, jage. Aber er sagt, er hat niemanden gesehen, er ist in die Wüste gerannt. Und Geschwister, und das ist von der einen Seite auf die andere Seite, wenn du Gott erleben willst, du musst zuerst mal in die Wüste, in Niemandsland. Zuerst mal musst du dich durchkämpfen. Und während er in diese Richtung ging, wo er die Feinde vermutete, dann sah er diesen ägyptischen Mann halbtot liegen und sagt, und peppelt ihn hoch, Barmherzigkeit war der Schlüssel. So, nur nebenbei, horcht euch die Predigten von gestern und vorgestern an, denn das wird bestimmt euch einiges sagen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem Fleisch. Das Leben Jesu muss offenbar werden. Durch viele Kämpfe gehen wir zum Sieg. Einverstanden? Amen? Ist so? Da kannst du ruhig Amen sagen, ich sterbe nicht deswegen. Und ich werde nicht aufhören zu predigen, dabei ist richtig weiter, wenn du Amen sagst. Dann Römer 8, Vers 19. Noch etwas, denn das ängstliche Harren der Kreatur, der gesamten Schöpfung, der ganzen Kultur und so weiter, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Also, dass die andere Seite sichtbar wird. Die ganze Schöpfung ist darauf angelegt und wartet darauf. Und es kommt alles eines Tages raus, Leute. Es kommt eines Tages alles raus, wenn die andere Seite sichtbar wird. Plötzlich ja, das ist der Mann, dem hätte ich vertrauen sollen. Das ist die Frau, der hätte ich vertrauen sollen. Das ist der Mensch, dem hätte ich dienen sollen. Und ich bin an meinem Nächsten vorbeigekommen. Herr, wo warst du nackt? Wo warst du bloß? Wo warst du hungrig? Und so weiter. Und dann, was ihr dem geringsten einem, was ihr gar nicht vermutet habt, was ihr gar nicht geglaubt habt, was ihr diesem geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan, sagt der Herr. Es wird ein großer Schock sein bei vielen Menschen, wenn sie nachher aufwachen in der anderen Welt. Es wird ein großer Schock sein. Und da wird sich herausstellen, ob es sich gelohnt hat oder nicht, ob es wert war oder nicht, ob es richtig war oder nicht, ob es wahr war oder nicht, ob es gut war oder nicht. Weißt du, es stellt sich raus, plötzlich, oh, hier siehst du nur das, was vor Augen ist. Aber dahinter steckt noch viel mehr, eine ganze Welt. Dahinter steckt noch viel mehr. Da wird das Schlechte, das Böse und so weiter nicht mehr geben. Und da siehst du nur, ja, dafür hätte ich leben sollen, dafür hätte ich kämpfen sollen, da hätte ich mehr hinhören sollen, hätte ich besser aufpassen sollen. Weißt du, wenn das Leben nachher anfängt, diese andere Seite. Weißt du, ich habe meinem Vater mal gesagt, und ich werde nie vergessen, da sagte Johannes, das merkst du erst jetzt, er hat gesagt, mein Vati, du hättest mich prügeln müssen und sagen müssen, lerne, 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 lerne. Und ich habe gedacht, ich brauche nur, mir reicht, wenn ich lesen und schreiben kann und ein bisschen rechnen kann, das reicht mir aus. Aber dann hat er gesagt, das musst du noch lernen und das musst du noch lernen. Und er hätte mich prügeln sollen. Und genauso, wenn du einmal aufwachst, nachher in deinem Leben bist und dein Leben leben musst, dann wirst du sagen, Pastor, hättest du noch viel schärfer, noch viel härter reden müssen, damit ich einfach kapiere, damit mir ein Licht aufgeht. Das alles, was ich hier gemacht habe, ist nichts. Aber das, was du gesagt hast, ich hätte besser Ohren putzen müssen und hinhören müssen auf das, worauf es wirklich ankommt. Gott sieht das Herz an. Und Gott sieht das, was wir nicht sehen. Halleluja. Gott sieht das, was wir nicht sehen. Er sieht das Fundament. Er sieht die Motive unseres Lebens. Er sieht, wie wir die Dinge wahrnehmen, wie wir darauf reagieren. Er sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Und er hat etwas vorbereitet, was kein Auge gesehen hat. Stell mal vor, auf dich warten Dinge, von denen hast du keine blasse Ahnung. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Weißt du, da wirst du plötzlich Dinge sehen, die haben noch gar nicht existiert für dich in deiner Welt. Stell dir mal vor, jetzt steht Napoleon auf und plötzlich ist er in dieser Welt, in der wir leben. Der sagt ja, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Die Technik und die ganze Entwicklung, das alles, verstehst du, die gehen auf der Straße und unterhalten sich mit Leuten in Tokio. Oder da wird automatisch alles übersetzt. Man gibt Deutsch rein oder man muss heute gibt's Computer, da muss nicht mehr schreiben mit der Hand, da diktierst du, da sprichst rein und da wird alles geschrieben. Da musst du nicht mehr die Buchstaben suchen. Weißt du, in was für eine Welt bin ich denn? Was kein Auge gesehen hat. In den letzten 50 Jahren sind Dinge passiert, haben sich Dinge entwickelt, die hat es vor 200 Jahren gar nicht gegeben. Wisst ihr das? Verstehst du, heute braucht man keine Leute im Flugzeug. Drohnen erledigen schon viel Arbeit, also im Feindesgebiet. Da kämpft man nicht mehr Mann von Mann, Auge im Auge. Das ist die Welt, in der wir leben. Total anders. Roboter bestimmen die Zukunft des Menschen. Wo bin ich denn? Napoleon, der würde so verrückt werden. Deshalb, es gibt noch eine andere Welt. Es gibt noch andere Dinge, was du noch gar nicht gesehen hast. Du denkst, du bist glücklich, du hast schon viel erreicht, du hast überhaupt noch nichts erreicht. Von der Welt, was auf dich noch wartet, auf was auf dich zukommt, die Zukunft. Du lebst hier jetzt in deiner alten Vergangenheit und denkst und bist glücklich, aber Gott will dir noch mehr geben. Weißt du, er sieht deine Wünsche und deine Träume. Und ich werde über Wünsche und Träume heute ein bisschen sprechen. Er sieht unsere Ideale, die für ihn schon Wirklichkeit ist. Deshalb, deine Träume und deine Wünsche sind für Gott schon längst Wirklichkeit. Du wirst kommen und das Land einnehmen, wo Milch und Honig fließt. So dieses Idealland. Und so weiter. Das, was niemand dir gönnt und was niemand dir zulässt und so weiter, das wird Wirklichkeit werden. Was auf dich wartet, was kein Auge gesehen hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Du traust es nicht einmal auszusprechen oder du ahnst, ja, das wird einmal schön sein, was kein Auge gesehen hat. Der Mond ist so ein Beispiel für uns. Der Mond zeigt uns immer den Rücken. Wir haben noch nie seine Rückseite gesehen. Weißt du, die Russen sagen, also die Christen sind hinter dem Mond. Und die Russen sind nachher dort auch hingekommen, wollen auch dorthin kommen, wo wir schon Christen lange waren, hinter dem Mond. Weißt du, aber wir wissen, hinter unserem Rücken, das, was keiner sieht, hat Gott Dinge vorbereitet, hat Dinge vorbereitet. Und wenn du die Ader, ein Draht oder wie man das nennen möchte, hast, dann kannst du plötzlich verstehen, du, das ist nicht mein Image, ich habe ein anderes Bild von mir. Gott hat mir ein anderes Bild von meinem Leben gezeigt. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, ich bin ein Königskind. Ich weiß, für mich ist die Welt offen. Ich bin nicht eingeengt. Denn der Teufel zeigt uns immer wieder, du bist eingeengt, du bist kleinkariert, du kannst nicht, aus dir wird nichts, du schaffst nichts. Du bist ein Versager. Und so redet uns dauernd diese negativen Dinge ein. Unser Image zeigt, wer und was wir sind. Und das ist genau die andere Seite. Und wenn du kein Image hast, kein Selbstbewusstsein hast, keine Selbstvorstellung, wer bist du? Wer bist du? Na, wer bist du? Weißt du, wo du herkommst? Weißt du, was du bist? Gott hat dich als sein Ebenbild geschaffen. Und er hat mich wunderbar gemacht. Amen. Er hat mich wunderbar gemacht. Ich bin seine Hände Werk. Und ich bin perfekt. Und ich muss mich nicht anstrengen, noch schöner zu sein. Wenn du sehen würdest, wie schön du wirklich bist, dann wirst du weniger Salbe, weniger Puder, weniger Make-up, weniger Haarspray und weniger, was weiß ich, das brauchen. Denn Gott hat dich schön gemacht. Deine wahre Schönheit ist die innere Schönheit, die niemand sieht, die nur Gott kennt. Und dem brauchst du nichts vormachen. Der kennt dich durch und durch. Dein Image. Hast du ein positives Image von deinem Leben, die andere Seite deines Lebens? Ja, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Hast du darüber nachgedacht, wer du bist? Denke groß von dir und du wirst groß. Denke stark von dir und du wirst stark. Denke geistlich von dir und du wirst geistlich. Dein Denken, und das war auch am Mittwoch mein Thema. Hör dir diese Predigt noch an auf der CD. Weißt du, das war mein Predigt. So wie du denkst, das bestimmt dein Leben. Wenn du negativ von deinem Leben denkst, wirst du auch negativ leben, wirst du negativ reden, wirst du negativ handeln, wirst du negativ reagieren, wird das Negative auf dich zukommen, du ziehst das Negative regelrecht an. Das, die andere Seite, die reelle und die geistige Seite sind eins, so wie mein Geist und mein Körper oder meine Seele und mein Körper. Das ist eine Einheit und die kommunizieren miteinander. Der Körper reagiert oder gibt Impulse an die Seele und die Seele gibt Impulse an den Körper. Und so gehören die beiden Welten in mir selber schon zusammen. Und so ist alles angelegt. Und du wirst merken, Seele und Geist oder Seele und Körper, die sind unzertrennbar. Nimm mal das eine weg, atme deine Seele aus und du bist tot. Wenn dein Körper nicht mehr funktioniert, hat die Seele auch nichts mehr zu sagen und nichts mehr zu geben. So, es gehört einfach zusammen, die Realität und das Geistige, Arbeit, Kampf, Leid und so weiter, das ist die eine Seite des Lebens. Und wir müssen kämpfen und wir müssen arbeiten. Uns wird nichts erspart. Uns bleibt nichts erspart. Man sieht nur die Leistung, aber man sieht noch nicht den Erfolg, der wahre Erfolg. Was kommt mir dabei raus? Was springt dir dabei raus aus deinem Leben, aus deinem Einsatz und so weiter? Du siehst vielleicht keinen Fortschritt. Und du denkst, ja, wo gehen wir überhaupt hin? Du sitzt im Auto, du spürst gar nicht, dass du rast. Du sitzt im Auto und fragst, wo gehen wir hin? Und erst, wenn du die Augen zumachst oder wenn du kurz vorm Sterben bist, der Sinn des Lebens entdeckst du, wenn du kurz vorm Sterben bist. Wozu habe ich denn gelebt? Was war der Sinn meines Lebens? Tod ist eigentlich das, was den Wert unseres Lebens zeigt, letztendlich. Und diese Wirklichkeit ist so wie ein Fahrzeug. Das Leben, das ich heute lebe, ist das Fahrzeug, das mich zu Gott bringt, in das andere Leben. Und umgekehrt, ich sehe und erfahre das Leben, das Gott mir bereitet hat. Im Traum sehen wir immer vollendete Wirklichkeiten. Wenn du träumst, wer hat schon heute Nacht mal geträumt oder gestern geträumt, vorgestern jemand geträumt? Darf ich mal sehen? Träumt ihr überhaupt? Kein? Also da hinten hat jemand geträumt und da hinten träumt auch jemand. Also Träume sind Wirklichkeiten. Wir sehen, was perfekt ist. Es ist Anfang und Ende. In einem Traum ist immer Anfang und Ende. Aber leider nur kurze Abschnitte. Wir sehen nur kurze Phasen unseres Lebens. Wenn du dein ganzes Leben mal träumen würdest, meistens träumt man das als kleines Kind im Sandkasten. Da träumt man, ich werde einmal das und das sein. Das ist der Traum. Weißt du, du träumst immer nur eine Situation, eine Phase, einen kleinen Ausschnitt aus deiner Wirklichkeit. Für mich sind die Träume so wie die Etiketten deiner Flasche und so weiter. Das gibt den Inhalt an, was der Inhalt ist. Das ist so ein Traum, das ist die Botschaft vom Traum. Und da sieht man alles im Spiegel immer seitenverkehrt. Immer seitenverkehrt. Und das ist auch so, wie das Leben ist. Du siehst hier mit menschlichen Augen, mit sterblichen Augen, siehst du die ewigen Dinge, die kommen werden oder die da sind. Mit dem Tod wird das Leben dann bewertet. Dann siehst du, was man geleistet hat, was wirklich war. Hat es sich wirklich gelohnt? Die eine Wirklichkeit will uns die andere Wirklichkeit erziehen. Das Leben wird erst an der anderen Seite gemessen. Deshalb sagt Jesus, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Lebt für Sachen, die im Himmel sind. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also lebt für die andere Seite. Hier, aber für die andere Seite. Schafft das alles nach drüben. Nach drüben, in der Herrlichkeit. Das Leben wird also gemessen an der Ewigkeit. Was ist das, was bringt das für die Ewigkeit? Die andere Seite deiner Wirklichkeit. In der Bibel heißt es einmal, da entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel erhoben sich, mit dem Drachen zu kämpfen. Also, ein Kampf erhob sich im Himmel. So steht es in der Offenbarung. In der Offenbarung sind immer die Gegensätze da. Das ist die Wirklichkeit. Wir leben mit den Gegensätzen. Da erhob sich ein Kampf. Und diese ganzen Kämpfe, die du in deiner Seele hast manchmal, so Pro und Contra, Plus und Minus, das sind diese inneren Kämpfe, das sind die zwei Seiten, die mit dir sich streiten. Und dann führst du Streitgespräche und da sagst du, nein, so nicht, so. Und dann triffst du deine Entscheidung. Die meisten Leute haben große Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. In der unsichtbaren Welt fallen die Würfel. In der unsichtbaren Welt ist der Kampf. Dort ist die Hölle los. Dort ist der Drache, der uns nicht gehen lässt, der uns festhält. Es erhob sich ein Kampf zwischen Michael und dem Drachen. Wir sind Geistwesen. Weißt du, wir sind Geistwesen und unser Leben wird vom Geist bestimmt. Also mein Körper bestimmt nicht über mich. Na gut, wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger, da knurrt der Magen. Aber eigentlich werde ich von meinem Geist bestimmt. Ich will. Ich verstehe und ich plane, ich unternehme. Weißt du, der Hund lebt von Instinkten. Dem wird es nicht einfallen, zu seinem Herrchen zu gehen, Wurst zu 5 Euro zu klauen und zum Metzger zu gehen und Wurst sich zu kaufen. Aber uns, wir können planen. Wir sind eine Persönlichkeit. Wir sind ein Geistwesen. Und wir haben die Freiheit, zu nehmen oder nicht zu nehmen, zu tun und nicht zu tun, zu lassen und so weiter. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, wem werde ich dienen? Gott oder mir selber oder den anderen? Die meisten Leute dienen den anderen. Wir haben ja freien Willen. Gott hat uns freien Willen gegeben. Das ist die andere Seite. Was mache ich da draus? Pro und Contra? Gott oder die Welt, Gott und Satan? Das liegt in meiner Macht, in meiner Hand. Ich treffe die Entscheidungen. Du kannst dich Gott unterwerfen, wenn du willst, auf der einen Seite. Oder du kannst ja gegen ihn angehen und sagen, nein, Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du kannst Satan oder Gott dienen. Es liegt ja an dir. Die andere Seite. Und dein Körper muss leider ausführen. Dein Körper muss das produzieren, was dein Geist befiehlt. Wir können uns aufhalten lassen oder wir können planen und können sagen, wie komme ich aus dieser Situation raus? Wie kann ich hier was lösen? Wir können die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht, oder wir können sie mit menschlichen Augen sehen, unmöglich, oder wir sehen mit Gottes Augen, bei dem Herrn ist alles möglich. Unser Gott kann alles und er wird auch alles können. In Matthäus 15, Vers 14, nicht jeder, der führt, hat auch eine Vision. Verstehst? Und nicht jeder, ich möchte das nachher noch ein bisschen auslegen, nicht jeder, der etwas tut, hat eine Vision. Die Bibel sagt, es gibt Blindenleiter dort, Matthäus 15, 14. Viele Menschen, die gehen, aber die wissen gar nicht, wofür, wohin und zu was. Sie haben Augen und sie sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht. Du kannst Gottes Geist haben oder du kannst einen rebellischen Geist haben. Beides steckt in dir drin. Einen rebellischen Geist. Also, es hängt immer davon, was mache ich aus der ganzen Geschichte. Satan hat gegen Gott rebelliert, das war ein Geist, hat sein eigenes Reich aufbauen wollen, hat die Reiche dieser Welt an sich gerissen. Das hat er getan. Und die Welt ist sein Reich. Und das Typische für den fleischlichen Menschen ist, dass er immer die Welt liebt, das Leben liebt, dieses Leben. Er hängt an diesem Leben. Denn Satan ist auf die Erde gefallen. Das ist ja sein Arbeitsbereich. Und deshalb alle Menschen, die mit dem Teufel zusammen sind irgendwo und nicht kapiert haben, um was es geht, leben in dieser Wirklichkeit. Und die Menschen, die an Gott glauben, die wissen, Himmel und Erde gehört dem Herrn. Und wenn er dem Himmel dient, wenn er Gott lobt und preist, dann wird auch die Erde ihm untertan werden. Und er wird das Land einnehmen. Trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Der unerlöste Mensch ist immer ein Egoist. Das ist die andere Seite. Egoismus ist etwas, was man nicht sieht. Kannst du Egoismus sehen? Steht da bei dir an der Stirn Egoist drauf? Steht bei dir an deiner Stirn heilig, dem Herrn? Das ist nur in der Bibel mal irgendwo mal passiert. Ja, oder wird empfohlen, die Diener Gottes, die Priester Gottes sollen tragen, heilig, heilig dem Herrn. Aber man sieht nicht, ob du heilig oder unheilig bist. Aber das bist du. Ob du ein Egoist bist oder nicht, das sieht man. Ob du fleischlich bist oder nicht, das sieht man. Ob du diese Welt liebst oder nicht, das sieht man. Das sieht man an deinen Wünschen. Das sieht man an deinen Sehnsüchten. Das sieht man an deinen Träumen. Stolz zum Beispiel. Trägst du so ein Schild irgendwo, ich bin stolz, oder so ein Plakat, so ein Poster? Ich bin stolz, nee. Aber in deiner Fantasie, in deinen Gedanken, in deiner Vorstellung, ach, die haben keine Ahnung. Verstehst? So dieses diskriminierende Denken. In Tobias 4, Vers 13, da heißt es, Stolz führt die Menschen zum Verderben. Und die wundern sich, warum geht's mir so schlecht? Du bist stolz. Nein, von denen will ich nichts. Von denen will ich nichts. Also, da gehe ich gar nicht hin. Und schon verpasst du dein Glück. Und du weißt gar nicht, dass gerade dieser eine halbtote Mann, dieser ägyptische Mann, wovon ich gestern und vorgestern sprach, dass gerade der Führer ist zu der ganzen Räuberbande. Wo der David wieder seine Frauen und seine Kinder und seinen Besitz wieder zurückkriegt. Du weißt gar nicht, was Gott alles so vorbereitet hat, was er dir in den Weg gelegt hat. Und dann gehst du an dem vorbei, mit dem will ich nichts zu tun haben, der krepiert ja sowieso schon bald. Nein, übe Barmherzigkeit. Und du wirst sehen, das führt zu deinem Glück. Aber Stolz, also da mache ich meine Hände nicht schmutzig. Der barmherzige Samariter, denk an seine Geschichte. Der Mensch unter Druck zum Beispiel. Das ist die andere Seite. Wenn ein Mensch unter Spannung lebt, lebst du vielleicht mal unter Spannung? Weißt du, was Spannung ist? Dass du beinahe explodierst? Weißt du, der Mensch unter Druck reagiert anders, als wenn einer im Schlaraffenland lebt. Alles hat und so weiter. Weißt du, der wird verweichlicht. Der Mensch, der im Schlaraffenland lebt, dem die Hähnchen schon zufliegen, der verweichlicht. Aber der immer kämpfen muss, dich durchsetzen muss, der Spannungen hat und Arbeit hat und Aufgaben hat, um dem, der eigentlich nicht 24 Stunden, sondern 48 Stunden braucht. Der lebt ganz anders. Die andere Seite. Ich denke, fang an ein bisschen logisch und ein bisschen praktisch zu denken. Unser Leben hat verschiedene Dimensionen, verschiedene Ebenen. So ist es wie ein Fluss. Weißt du, so ein Fluss durchläuft verschiedene Bereiche, Gebiete und so ist unser Leben. Da kämpfst du einmal da. Nächstes Mal bist du da und denkst, oh Gott, jetzt sind endlich die Kämpfe vorbei, Halleluja, jetzt kann ich mich wissen, entspannen, Urlaub, und gehst in Urlaub und dann passiert wieder was. Der Stau, 100 Kilometer Stau. Ich bin einmal in so einen Stau reingekommen, da ist mir der ganze Urlaub vergangen. Ich habe gesagt, nur, und dann bin ich von der Autobahn runtergefahren und habe gesagt, nein, mein Ziel werde ich nicht erreichen, der Stau ist zu groß. Und dann höre ich im Verkehrsfunk 100 Kilometer Stau. Also wir weichen sie großzügig aus. Verstehst du, aber was machst du, wenn du mittendrin bist? Aber das ist das Leben. Fährst los, freust dich, planst schon, nimmst die Karten mit. Vielleicht womöglich sogar die falschen Karten mit, weil du dort gar nicht ankommst bei diesem Stau. Und so ist das Leben, verschiedene Ebenen. Wirst umgeleitet, umgelenkt. Und gerade wenn du Umleitung fährst, entdeckst du die Schönheit des Landes. Ich bin eigentlich vom Hof mal bis Berlin Landstraße gefahren, weil überall Stau war unterwegs. Und dann habe ich die Ex-DDR ganz anders erkannt. Dann habe ich plötzlich Städte gesehen, war ich in Städte, wo ich nicht einmal wusste, dass es die Städte gibt. Und das ist, wie Gott einen führt durch Umleitungen. Und Gott erlaubt Umleitungen, dass du nicht nur rast durchs Leben so schnell wie möglich, so dass du das Ziel erreichst. Nein, Gott will, dass du was erlebst, dass dein Leben erfüllt ist. Die andere Seite. Verlasst das ganze Schnelle, nur Schnellfood und Schnellkaffee und was weiß ich alles, Instant. Fang an, ganz normal zu leben. Weißt du, wir existieren auf verschiedenen Ebenen. Und es, weißt du, Gott will dein Leben gebrauchen. Er will dir die Schönheit des Lebens zeigen. Und deshalb lässt er in manche Sachen hineinkommen und wieder rauskommen. Fang an, dein Leben vernünftig zu leben. Versuch nicht gegen die Faserung zu kämpfen, das Holz zu hacken, sondern mit der Faserung. Und du wirst merken, das spaltet sich viel leichter. Je mehr du gegen deine Probleme angehst, desto schlimmer werden deine Probleme. Das kann ich nicht annehmen. Weißt du, so sagst du oft, wenn Probleme kommen. Das kann ich nicht annehmen. Und genau dein Leben wird schwer, unerträglich. Und du sagst, das verkrafte ich nicht mehr, weil du das Leben nicht annimmst, das Leben von der anderen Seite, das, was für dich geplant ist. Und Gott hat den Plan für dein Leben. Schon alles festgeschrieben. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und so weiter. Weil in dem Moment, wo du Kind Gottes bist, lebst du nach von ihm bestimmten Leben. Vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Hat sich noch gar nicht gegeben. Hat ja schon alles festgeschrieben. Der Matthäus, das wird so und so machen. Weißt du, ich habe nicht rausgesucht, dass ich nach Berlin komme oder dass ich nach Stuttgart komme oder nach Heilbronn komme oder nach Deutschland komme. Weißt du, ich habe ganz was anderes geplant. Bis zu meinem 14. Lebensjahr habe ich von St. Petersburg bis Wladiwostok geträumt. Da irgendwo werde ich sein. Nicht einmal im Traum ist mir eingefallen, dass ich je nach Deutschland kommen werde. Und wir haben das gar nicht geglaubt. Und wir sind plötzlich in Deutschland gelandet. Weil Gottes Wege sind anders als unsere Wege. Und seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Und plötzlich sagt Gott, weißt du, mein Vater kommt plötzlich rein und sagt, heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Und wir sind hier, weil mein Vater einen Traum hat. Ich werde durch drei Grenzen gehen. Und wir werden durch drei Grenzen ziehen. Was das ist, weiß ich nicht. Wir werden durch drei Grenzen gehen. Und tatsächlich, wir sind durch drei Grenzen gegangen. Durch die russische Grenze, durch die polnische Grenze, durch die DDR-Grenze und dann waren wir in Deutschland. BRD. Durch drei Grenzen. Wir werden durch drei Grenzen. Und wir haben es nicht geglaubt, dass es passiert. Aber weil ein Traum da war. Weil eine Vision da war. Weil wir werden das tun. Und das geht nicht sofort von heute auf morgen, aber die Dinge passierten. Und die kamen so nach ins Rollen. Weißt du, Gott bringt die Dinge ins Rollen. Wenn du anfängst zu träumen und anfängst zu glauben, wir werden durch drei Grenzen gehen. Plötzlich bin ich da. Und meine ganze Familie ist da. Und meine Verwandten sind auch da. Wir waren die Ersten, die ausgewandert sind, nachdem Adenauer dort war und einen Knicks gemacht hat und so weiter. Und dann kam Khrushchev. Und dann saßen wir im Zug von Brest-Litovsk und so weiter. Zuerst mal, wir waren Polacken, so haben sie uns behandelt, die ganzen Journalisten, die im Zug saßen. Und dann, ja, ihr seid Auswanderer. Wir waren die ersten Auswanderer, dann wollten sie Fotos machen. Wir haben das nicht geglaubt, wir konnten es nicht fassen. Aber das ist der Traum. Martin Luther King, er sagte, ich hab einen Traum gehabt. Einen Traum, dass Weiße und Schwarze zusammen durch die Straßen ziehen, zusammen in Einkaufen, zusammen im Bus sitzen. Ich hatte einen Traum. Was für einen Traum hast du für dein Leben? Weißt du, das ist die andere Seite. Ob das Wirklichkeit wird oder nicht, das ist dahingestellt. Aber du musst einen Traum von deinem Leben haben und nicht nur kleinkarierte, spießbürgerliche Träume. Ja, ich möchte ein Häuschen haben. Tja, das kracht wieder zusammen. Und wenn du ein Häuschen hast, da zahlst du und reparierst und machst und tust. Und ich möchte ein Auto haben. Weißt du, wie Auto anfängt? Mit A und O. So fängt Auto an. Verstehst? Dann kommt die Rechnung, da kommt die Reparatur, da kommt das. Weißt du, du musst langfristige, ewige Ziele haben, für das sich wirklich zu leben und zu sterben lohnt. Also für mich lohnt es nicht, für ein Auto zu sterben. Oder für irdische, vergängliche Dinge zu leben, zu kämpfen, zu arbeiten. Ich hab's heute und morgen muss wieder loslassen. Bleibt sowieso alles hier. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Weißt du, du bleibst dynamisch. Und dein Leben bleibt dynamisch, wenn du die Situation so nimmst, wie sie ist. Früher gab es so einen Schlager, ich weiß nicht, so Bergleute haben das gesungen, Heimatlieder. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Verstehst du? Nimm die Stunden, wie sie kommen. An deinem Leben kannst du sowieso nicht viel ändern, auch wenn du ändern möchtest. Und je mehr du an deinem Leben änderst, desto mehr verfuscherst du dein Leben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß von mir. Mit Gewalt. Versuch nie etwas mit Gewalt zu machen. Die Dinge müssen sich ergeben. Bei Jesus heißt es, und es begab sich. Es begab sich. Wenn du etwas gewaltsam tust, machst du kaputt. Du machst andere kaputt, machst dich selber kaputt. Lass einfach fließen, so wie ein Fluss. Und erlaube Gott, dass er aus deinem Leben das Beste macht. Und versuche nicht irgendwie mit Gewalt Dinge auf den Kopf zu stellen. Du bist das Ebenbild Gottes. Und wir sind hier für Gott geschaffen, dass wir für ihn arbeiten, dass wir für ihn dienen, dass wir hier das Leben gestalten, dass wir geben, dass wir vermehren, dass wir überleben. Das ist Gottes Sache, Gottes Plan für unser Leben. Weißt du, Gott will, dass dein Leben funktioniert, aber du musst wissen, wozu. Wozu, warum? Warum lebe ich? Ich lebe nicht nur, um zu predigen. Ich lebe nicht nur, um zu arbeiten. Ich lebe nicht nur, um zu essen. Ich lebe nicht nur, um zu lieben oder zu nehmen oder sonst was. Nein, ich lebe für die Ewigkeit, für ein ewiges Ziel. Und eines Tages werde ich in Gott aufgehen. Und mein Thema wird sein, Gott in dir, Gottes Kraft in dir demnächst. So, Jesus ist der Prototyp, die Vorlage, das Beispiel, das Musterstück für uns oder die Vorlage für unser Leben. Was hat Jesus gesagt? Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer verliert, der gewinnt. Paradox, verrückt. Also, wer sein Leben gewinnen will, wird verlieren. Und wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Weißt du, was das bedeutet? Was das wirklich auf Deutsch heißt? Zum Beispiel, dass sein Leben gewinnt. Wenn du denkst, ich muss gewinnen, du wirst verlieren. Du wirst das Ziel nicht erreichen. Aber wenn du loslässt, dann gewinnst du, nach Jesu Aussage. Ist paradox, ist paradox. Wer sich für das andere ewige Leben interessiert, der wird dieses Leben auch gewinnen. Wird etwas Bleibendes haben. Abraham ist ausgezogen und suchte eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Er suchte was anderes. Er suchte nicht irgendwie das neue Jerusalem hier in Palästina irgendwo. Nein, er suchte die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Er suchte eine andere Vorlage für sein Leben. Wir sollten lernen, mit der Kraft Gottes mitzugehen, mit dem Strom mitzufließen, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Und einfach mit den Umständen, es begab sich. Es begab sich. Du kannst sowieso nichts ändern, selbst wenn du möchtest. Du kannst nichts erzwingen. Du kannst nichts erzwingen, Bruder, Schwester. So, es gibt eine bewusste und eine unbewusste Führung. Die bewusste ist, du setzt deinen Kopf durch. Du verwirklichst dich selber, du behauptest dich selber, du erzwingst eine Entscheidung, ich kann eine Entscheidung erzwingen, oder ich lasse von höheren Mächten mich leiten. Von guten Mächten wunderbar geleitet, hat Bonhoeffer das Lied geschrieben. Weißt du, die guten Mächte können dich wunderbar leiten. Du musst versuchen, mit der Faserung, mit dem Strom Gottes, mit dem Geist Gottes zu gehen, wie der Geist euch leitet. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Es gibt mancherlei Kräfte, sagt Paulus. Weißt du, was leitet dich aus deinem Hintergrund, aus diesem verborgenen, verdeckten, verschleierten? Was leitet dich? Leitet dich deine Angst, dein Zweifel, deine Hetze, deine negativen Vorstellungen? Leiten dich die positiven Vorstellungen? Nach welchen Strickmustern lebst du? Als kleiner Junge saß ich mal bei meiner Oma. War eine gute Zeit. Ich schade, dass die Oma nicht mehr lebt. Und meine Oma hat immer gerne gestrickt und gehäkelt. Also die hat Socken gehäkelt, die hat man gar nicht tragen können so viel. Also die hat ständig gehäkelt, das war so ihr Hobby. Und dann, wenn sie fertig war, hat sie wieder aufgelöst, die Wolle aufgerollt und wieder von vorne gehäkelt oder gestrickt. So ihr Stricken war das. Und dann hat sie mir mal jetzt gefragt, Johannes, darf ich dir einen Pullover stricken, einen schönen bunten Pullover? Und dann strickt sie mir einen schönen bunten Pullover. Aber als ich sehe, wie ihre Arbeit, du, das ist Chaos. Weißt du, da geht ein Faden rot, grün und so weiter. Denke, Oma, das werde ich nie anziehen, das werde ich nie tragen, so vermurkstes Strickwerk. Und dann sagt sie, warte mal, wenn es fertig ist. Und als es fertig war, wurde es ausgekehrt, da kam die andere Seite raus. Und das war schön. Dann hat sie ein Herz drauf gemalt und so Streifen, weiß ich noch wie heute. Und so bin ich dann gelaufen. Da kommt eines Tages wird alles ausgekehrt. Das, was unten ist, wird oben sein und das, was oben ist, wird unten sein. Eines Tages werden die Gegensätze offenbar werden, die andere Seite. Weißt du, da hast du gedacht, ja, weißt, das ist nichts. Und du wirst merken, das war sehr viel. Du wirst fragen, was ist das für so viele? Also ich habe nicht viel gegeben, aber dieses bisschen, dieser kleine Beitrag, was du geleistet hast, das hat Ewigkeitswert. Das wird alles umgedreht. Jetzt ist ein Chaos. Jetzt ist dein ganzes Leben vielleicht ein Chaos. Und fragst, warum? Weißt du, wir werden von der unsichtbaren Welt gesteuert. Und dort spielen sich die Dinge ab. Und Gott ist, der das Chaos beherrscht. Er spricht ein Wort und es wird Licht. Dein Leben ist eine Einheit. So wie bei einem Baum. Wurzeln, Stamm, Krone und Blätter, Blüten, Früchte und so weiter. Jedes Mal was anders. Aber das ist das Leben. Und es ist immer ein und dasselbe. Die gleiche Sache. Das Leben wird gelebt und wird erlebt und erfahren. Was auch immer ist. Die Welt Gottes ist immer übernatürlich, ist eigentlich nicht logisch. Also die Welt Gottes ist für unseren Verstand nicht logisch. Und genau das, was so unlogisch ist, ja, sag mal, ich mache so verrücktes Zeug, aber gerade dieses verrückte Zeug, dieses Unlogische, ist die Logik Gottes. Das ist die Logik Gottes. Und je unlogischer eine Sache ist, desto logischer ist es von der Ewigkeit her gesehen. Und du wirst verblüfft sein in der Ewigkeit. Also, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich mich ganz anders eingesetzt. Hätte ich ganz anders gearbeitet. Die Welt Gottes ist also übernatürlich, unerklärlich, unverständlich. Gott arbeitet nach anderen Methoden. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Weißt du, Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Stell mal vor, im Nichts. Gott braucht gar nichts, um die Erde irgendwo aufzuhängen. Und die steht seit Ewigkeiten schon her. Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Er hat den seinen Dinge vorbereitet, was kein Auge gesehen hat. Wir werden alle überrascht sein, wenn wir nachher die andere, wenn Gott den Vorhang aufmacht und aufzieht. Wir werden verblüfft sein. Und das hast du alles für mich gemacht? Steh heute da, wo du stehst. Du weißt, ich lebe jetzt dieses Leben für die Ewigkeit. Das geht vorbei. Aber die Ewigkeit hört nie mehr auf. Dieses Leben hört auf, hat ein Ende. Gott sei Dank. Aber die Ewigkeit ist endlos. Die ist endlos. Wir brauchen einen ganz festen Standpunkt, um die Welt zu verstehen. Der Satz von Archimedes gibt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und erst wenn du diese Sicht hast, hebst du die Welt aus den Angeln und sagst, die Welt vergeht mit ihrer Lust, wird aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Wer keine Ewigkeit kennt, wer also nun begrenzten Horizont hat, der nicht die Zusammenhänge erkennt, der nicht weiß, das alles führt in den Ozean des Lebens. Das alles hat einen Plan Gottes, das ist alles von der Ewigkeit her geplant. Der wird seinem Leben keinen Sinn geben. Und das wird auch keinen Sinn machen. Da wird jeder Tag eine sinnlose Verschwendung sein. Wer keine Ewigkeit kennt, deshalb fang an, für die Ewigkeit zu leben, für die Ewigkeit zu denken, für die Ewigkeit zu planen. Da wirst du auch das Leid, die Krankheit, die Schwierigkeiten, die Ängste, die Zweifel, die Nöte, da wirst du ganz anders einordnen können. Das ist alles nur zu meiner Qualifikation. Für drüben einmal. Und du wirst nicht mehr verzweifeln. Und du wirst wissen, wenn ich eines Tages diese Erde verlassen, was ich zurücklasse, ich sage euch, wenn ich die Erde einmal verlasse, ich werde meine Sünden zurücklassen, ich werde meinen Ärger zurücklassen, ich werde meinen Stress zurücklassen, ich werde meine Krankheit zurücklassen, ich werde alles zurücklassen, alles Negative hier bleiben. Und nur das Gute werde ich mitnehmen. Und ihre Werke folgen ihnen nach, nur das Gute. Und Geschwister, und genau das ist es, worauf es heute ankommt. Fang an, gut zu leben. Fang an, das gute Leben auszuleben. Fang an, gute Gedanken zu haben, gute Taten zu haben. Das ist die andere Seite. Das Gute wird bleiben. Das Gute wird nicht vergehen. Licht wird nicht vergehen. Die Wahrheit wird nicht vergehen. Das Leben wird nicht vergehen. Und dann wirst du verstehen, plötzlich die ganzen Krisen, Katastrophen, was hier alles man durchmachen muss und so weiter. Da geht dir plötzlich ein Licht auf. Das ist alles unvergänglich. Das bereitet mir nur zu, auf den ewigen Gott zu schauen und besser Gott zu vertrauen. Du kannst dich sehr viel in deinem Leben sparen, wenn du den Durchblick hast und weißt, das alles geht vorbei. Das ist nur die eine Seite. Meine Wirklichkeit ist diese raue Wirklichkeit. Da muss ich durch dieses Tal. Ich muss durch. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich. Die augenblickliche Abgründe. Weißt du, das sind die höchsten Ebenen meines Lebens. Die augenblicklich. Da stehe ich und da sehe ich unten diesen Fjord. Verstehst? Ich sehe diese Abgründe, aber das ist meine Ebene, wo ich gerade bin. Und du siehst diese Abgründe. Oh, wenn ich da runterfalle, komm nicht mehr lebendig an. Und Gott will nur eines, dass du einverstanden bist mit den Abgründen in deinem Leben. Weißt du, auch immer sind, das sind manchmal vielleicht Einbrüche. Du hast es nicht ausgesucht. Wenn du hättest aussuchen können, da wärst du in den Laden gegangen, das will ich haben, das will ich haben und so weiter. Nein, das kommt ungebeten und ungefragt. Und das musst du nehmen, wie es einfach dir gegeben wird. Und es wird dir gegeben werden, auch im Geistlichen, wie der Geist gibt und so weiter, auszusprechen. Das wird dir gegeben. Das kannst du nicht selber dir nehmen. Niemand kann sich was selber nehmen. Wie heißt es vom Hiob einmal? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Und da entdeckst du die Perlen des Lebens. Da entdeckst du die Schönheit des Lebens. Die meisten sind mit ihrem Leben nicht einverstanden. Gott, wenn ich noch einmal zur Welt komme, dann möchte ich Frau werden. Andere sagen, möchte ich Mann werden. möchte ich in Amerika geboren werden oder ich möchte bei der Familie Rockefeller zur Welt kommen. Verstehst du? Wir denken oft, so wenn ich aussuchen könnte, aber keiner kann sich aussuchen und darf sich aussuchen, der wird geboren da, wo er gar nicht geboren werden will unter Umständen. Aber gerade da kann ich mich verwirklichen. Und jetzt, ich nehme die Stunden, wie sie kommen. Und ich rebelliere nicht. Ich habe eines gemerkt, wenn ich gegen mein Schicksal rebelliere, umso schlimmer wird es. Kann ich nicht mehr schlafen, vergeht mir der Appetit, kriege Bauchschmerzen, kriege Durchfall und Herzklopfen und so weiter. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Mach aus deinem Leben das Optimalste. Das ist Gottes Wille. Entdecke die Schönheiten des Lebens gerade heute. Und es ist ganz arg wichtig, sich mit seinem Schicksal abzufinden, mit der Führung Gottes sich abzufinden, mit der hiesigen Wirklichkeit. Nein, ich bin jetzt in Berlin, dreckige Stadt. Lass mal, mir gefällt Berlin trotzdem. Auch wenn so viele Baustellen sind, dass du vor lauter Kräne keine Bäume mehr siehst. So, und alles verstopft ist und nirgendwo durchkommst. Aber, weißt du, finde dich ab, ich bin jetzt hier. Und jetzt mache ich aus der Situation das Optimalste. Jetzt habe ich vielleicht keine Arbeit mehr, bin arbeitslos, vielleicht bin ich krank. Finde dich mit deiner Krankheit ab. Finde dich mit deiner Situation zuerst mal ab. Nicht, dass du jetzt pessimistisch wirst, nein, nimm das zuerst mal an. Und dann kannst du erst dagegen was tun. Und dann kannst du dich entscheiden, was mache ich jetzt? Wie geht's mit mir weiter? Was für eine Lösung ergreife ich? Jede Rebellion, jedes sich aufbäumen, weißt du, das führt zu Herzeleid und Herzinfarkt. Jedes sich aufbäumen, sich aufregen, strapaziert unser Herz, strapaziert unsere Nieren, strapaziert unsere Seele. Jedes Auflehnen, nein, sag das, verstehst du? Da verkrampft sich alles in dir. Und das ist das Problem, warum viele Menschen verkrampft sind. Jede Auflehnung gegen das Schicksal überfordert dich. Weißt du, du lehnst dich letztendlich gegen die andere Seite der Ewigkeit. Verstehst du? Das ist von dir vorherbestimmt. Von Gott vorherbestimmt. Geplant. Im Leben Davids war all das geplant, was er durchgemacht hat. Sonst, eigentlich die Bibel hätte schon 1000 Jahre vor David geschrieben werden können. Diese Geschichten waren schon von Gott festgelegt, dass sein Sohn Absalom sich gegen ihn auflehnt. Und dass bestimmte Dinge in seinem Leben passieren, die er gar nicht wollte, dass passiert. Die ganzen Fügungen, dass er das achte Kind ist. Kannst du dir aussuchen, dass du das achte Kind wirst? Ich nicht. Ich habe nicht ausgesucht, dass ich der Erste bin. Und mein Bruder hat sich nicht ausgesucht, dass er das achte Kind war. Von meiner Mutter. Verstehst du? Wir haben nicht ausgesucht. Das kam so. Du kannst nicht aussuchen, wie du willst. Du musst jetzt annehmen, ich bin als das achte Kind. Und jetzt muss ich das Beste machen. Da, als achte Kind, ich bin abgelehnt, ich bin nicht gewollt, ich bin achtmal zu viel. Ja. Und mit diesem Misstrauen, dieser Missachtung, jetzt muss ich mich arrangieren. Gott hat mich gewollt. Und weil Gott mich gewollt hat, werde ich mich durchsetzen. Im Namen Gottes. Ich komme nicht zu dir mit Spieß und so weiter. Ich komme im Namen Gottes. Und du setzt dich durch. Und du musst lernen, dich durchzusetzen. Aber sich nicht auflehnen. Warum, lieber Gott, bin ich nicht der Erstgeborene? Du machst dir nur deinem Leben Schwierigkeiten. Guck mal, der Jakob, der hat sich so aufgebäumt. Weißt du, Gott hat ja von vornherein gesagt, der Jüngere wird dem Älteren dienen. Aber nein, er muss lügen, er muss betrügen, er muss seinen alten Vater belügen, er muss seinen Bruder betrügen, nur damit er den Erstgeburtssegen kriegt. Dabei ist er doch nicht reich geworden dabei. Was musste er? Er musste alles verlassen. Da war die Hölle los in der Familie. Nur weil er dachte, ich muss der Erstgeborene, den Erstgeborenen-Segen kriegen. Nein, Gott hatte schon bestimmt, er wird der Erstgeborene werden. Und er hätte gar nicht mogeln müssen. Und er hätte nicht irgendwie einfach kämpfen und ringen und lügen und betrügen. Er hätte auch so werden können. Auf ganz normale Art und Weise. Aber nein, er kann nicht warten. Eigentlich die Mutter konnte nicht warten. Das war der Grund. Auflehnung gegen das Schicksal und der Anspruch, damit fertig werden zu müssen, erzeugt fünfmal mehr Stress, fünfmal mehr Ärger, fünfmal mehr Spannungen, fünfmal mehr Hormone werden versprüht in deinem Körper und verschlimmert die Lage, vertieft die Wunde, vergrößert das Elend, diese Auflehnung, ich kann mich damit nicht abfinden. Warum gerade mir, warum gerade ich? Ob jetzt Angst vor Krebs ist, Angst, andere Probleme, Angst ist einfach der Glaube, dass man nicht schafft, dass man nicht kann, dass man versagt, ich kann's nicht. Das ist Glaube ohne Gott, das ist Angst. Aber wenn du Gott nimmst in dein Leben, die andere Seite, das hat mein Vater geplant. Mein Vater, der himmlische Vater. Hast du den himmlischen Vater? Kannst du das Vaterunser beten? Ich bezweifle, ob die meisten Christen das Vaterunser richtig beten können. Unser Vater, der du bist im Himmel, auf der anderen Seite, in der anderen Wirklichkeit. Nicht unser Vater, der du bist hier auf Erden. Und wir sollen niemand Vater auf Erden nennen, hat Christus gesagt. Unser Vater, der du bist im Himmel. Weißt du, du musst glauben an den Vater im Himmel. Und der Vater im Himmel plant und bestimmt jedes Detail. Wenn du diese Sichtweise hast und Anteil an Gottes Existenz und Gottes Bewusstsein hast, du wirst ganz anders leben. Das ist genauso, als wenn du einen Kompass in dir hast. Weißt du, mit einem Kompass, ob du im Keller bist oder im Luft bist oder unter Wasser bist, Kompass zeigt immer Richtung Norden. Also jetzt in unserer Hemisphäre. Und deshalb, du hast einen Kompass, wenn du weißt, mein Vater hat's geplant. Und hoch im Norden ist der Thron Gottes, steht einmal in der Bibel. Also dorthin zeigt unser Kompass. Unser Kompass zeigt auf Gottes Thron. Unser Vater, der du bist im Himmel. Bei einem Gläubigen, bei einem wiedergeborenen Menschen, Christen und so weiter, zeigt sein innerer Kompass immer wieder Richtung Gott. Das kommt alles von Gott. Das geht wieder alles zu Gott. Das hat der Herr so gewollt. Das ist die andere Seite deines Lebens. Der Herr hat's gegeben. Und dann rebelliere nicht, wenn du sagst, der Herr hat's gegeben. Weißt du, bei den schönen Sachen, stell dir mal vor, du gewinnst im Lotto 1 Million. Der Herr hat's gegeben. Halleluja, Geschwister, ich habe ein Zeugnis. Da bist du happy, da bist du hoch. Aber weißt, Gott gibt auch das andere. Auch das, was dir nicht schmeckt. Und das ist die göttliche Medizin. Wir haben mal für Mission in Afrika gesammelt, irgendwo in Zentralafrika, Sahelzone, haben wir Medikamente gesammelt und dann haben wir diese Medikamente runtergeschickt. Ich glaube, das war sogar Ursula Schmidt hier, die bei uns auch mal einen Vortrag gehalten hat. Für sie war das, sie hat diese Medikamente empfangen und dann, wir haben die Medikamente runtergeschickt, und dann schreibt sie, stell mal vor, was die Afrikaner machen. Ja, was machen die? Die lutschen die Medikamente, solange sie süß sind. Und sobald es bitter wird, geben sie anderen Leuten weiter. Und dann regen sich auf, wie die Medikamente, die sie aus dem Westen da von Europa schicken, die nützen nichts. Verstehst du, wenn du nur das Süße vom Evangelium ablutscht, dann wunderst du dich, das wirkt nicht, das hilft nicht. Hör doch auf, nur das Süße, das Liebevolle, das Nette, das Freundliche abzulutschen. Genau das Bittere ist die Medizin. Da steckt. So, die Beatles haben gesagt, Medizin muss man mit ein bisschen Zucker nehmen. In einem ihrer Lieder hat er es gesungen. Also, bisschen mit Zucker. Also, Medizin muss man mit Zucker nehmen. Sonst kommt es nicht rüber. Und deshalb, Gott hat schon weise gemacht. So ein bisschen Süßlichkeit und ein bisschen Nettigkeit, ein bisschen Honig sein. Aber dann kommt das Bittere. Das ist die andere Seite. Und das ist, was dich heilt. Das Bittere. Das ist auch, was dich gesund macht. Der Herr hat es gegeben. Reg dich nicht so auf. Begehr nicht gegen Gott. Lehn dich nicht auf und sag, mag ich nicht. So wie jemand, als Billy hier gepredigt hat, vergiss es nicht. Oh, jetzt wollte ich Billy sagen. Am 15. Montag, den 15. bis 19. Oktober ist Billy bei uns. Und da hat er mal gepredigt und jemand kam zu ihm und sagte, ich möchte abnehmen. Und dann sagte, frag den Herrn. Hast den Herrn gefragt? Am nächsten Tag oder ein paar Tage später fragte sie, hast du ja den Herrn gefragt? Ja, ich habe gefragt. Und was hat er gesagt? Aber das, was er mir gesagt hat, was ich essen sollte, das schmeckt mir nicht. Verstehst du? Das ist die andere Seite. Du fragst den Herrn, aber dann sagt der Herr dir etwas. Aber das passt dir nicht in deinem Kram. Das schmeckt dir nicht. Wenn du leben willst und wenn du das gute Leben haben willst, hör auf den Herrn und tu, was er dir sagt, auch wenn es nicht passt. Hoffnung ist die andere Seite des Lebens. Hoffe, Gott hat es versprochen, es wird funktionieren, es wird kommen, wie er es gesagt hat, auch wenn Täler da sind. Solange du Hoffnung hast, übersiehst du die Täler. Kannst du alles verkraften, aber wenn du die ewige Hoffnung nicht hast, weißt du, da kannst du dieses Leben nicht leben. Das ist ja, wie Essig, ungenießbar, scharf. Aber wenn du die Ewigkeit hast und weißt, das ist gut für deine Gesundheit, das ist gut für dein Heil, dann wirst du es ganz anders genießen, dann wirst du dich nicht unterkriegen lassen, dann wirst du nicht kapitulieren. Dann siehst du, ach, das geht vorbei. Wer glaubt, der lebt auf der anderen Seite des Lebens. Also wer Gott vertraut, richtig? Weißt du, das sagt, ich mach's nochmals, ich versuch's nochmals. Und das ist ein Geheimnis. Wenn du Erfolg haben willst in deinem Leben, musst du die andere Seite versuchen. Nicht nur die Seite, was du jetzt gemacht hast. Ich denke nur an den Fischzug von Petrus. Petrus hat die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Katastrophe für einen Fischermann. Verstehst? Nichts gefangen, die ganze Nacht. Und dann kommt Jesus und sagt, Petrus, geh fischen. Nein, ich habe schon die ganze Nacht gefischt, ich habe nichts gefangen, draußen gibt es keine Fische mehr. See Genezareth ist schon tot gefischt. Da existiert nichts mehr. Und dann sagt er, geh und wirf dein Netz nochmals aus. Und dann sagt er, auf dein Wort, Herr. Und das ist die andere Seite, auf dein Wort, Herr, mache ich jetzt, das werfe ich aus. Egal, mehr wie blamieren kann ich mich nicht. Auf dein Wort. Und dann macht er den größten Fischzug seines Lebens. Und ich habe eines festgestellt, Geschwister, Segen liegt immer auf die zweite Meile. Die erste muss ich so oder so gehen. Zuerst essen muss ich so und so, aber das zweite dann, das dient dann mir und fördert mich. Die zweite Meile, das ist die andere Seite. Auf dein Wort, Lukas 5, Vers 5. Das Wort Gottes bringt uns auf die andere Seite des Lebens. Es rettet unser Leben und schenkt uns wieder Kraft auf dein Wort. Weißt du, du kannst viel sehen, kannst viel glauben, kannst viel träumen, kannst Visionen haben, bis dir der Kopf raucht. Aber du musst diese Vision auch verwirklichen können, auf dein Wort. Petrus sieht Jesus kommen auf dem Wasser und dann denkt er, ja, das wäre schön, wenn ich das auch könnte, so Wasserläufer sein. Und mal auf dem Wasser spazieren gehen, das habe ich noch nie gemacht. Es wäre auch schön, wenn ich das könnte, was Jesus kann. Und dann sagt er, Jesus, wenn du es bist, ruf mich. Also die andere Seite, die andere Wirklichkeit. Jesus kommt zu den Jüngern von der anderen Seite. Ruf mich. Und dann geht er im Glauben auf dem Wasser, ist verblüfft. Und die anderen sitzen zusammengekauert im Boot. Hoffentlich ruft er uns nicht raus. So viel Glauben habe ich nicht. Ich kann mir vorstellen, was die Brüder dort gedacht haben. Aber Petrus, Herr, wenn du es bist, wenn du es bist. Die Worte, die ich rede, sagt der Herr, oder steht im Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben. Diese Worte sind nicht Materie. Diese Worte haben auch nichts mit Materiellem zu tun. Wort Gottes, Gottesdienst wie dieser, hat nichts mit materiellen Dingen zu tun. Es ist eine geistliche Sache, kommt von drüben, aus der anderen Welt. Und ich bin hier nicht nur, weil ich Angst habe vom Sterben. Nein, ich bin hier, weil ich mich auf die Ewigkeit vorbereite. Das ist mein Trainingsplatz. Da übe ich, um das Leben zu überleben. Das Leben ist manchmal so wie ein Irrgarten. Da denkst du, da kommst du nicht mehr raus. Aber du hast den Kompass. Du hast das Bewusstsein, diese innere Fühlung. Ja, von einem, ich glaube, der war schon mal hier bei uns auch in der Gemeinde, dieser Bruder. Er war Pilot und ist abgestürzt im Vietnamkrieg. Und dann hat er Zeugnis gegeben und sagte, weißt du, ich war im Busch, ich konnte nicht mehr weiter, ich wusste nicht mehr, ich bin im Kreis. Er war kein Christ zu dieser Zeit, aber war schon christlich angehaucht. Und ich wusste nicht mehr weiter. Und dann bin ich einfach zuerst mal im Kreis gegangen. Und jedes Mal kam ich immer an dem gleichen Punkt, wo ich schon mal war. Also wenn du im Dschungel bist, keinen Kompass hast und so weiter. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich gebetet. Und dann habe ich gesagt, Herrgott, wenn es dich gibt, ich vertraue dir, ich komme hier aus dem Dschungel nicht mehr raus. Und dann hat eine Stimme gesagt, bleib sitzen. Eine Stimme hat gesagt, bleib sitzen, da wo du sitzt. Und er blieb sitzen. Und dann kam die amerikanische Armee oder ein Pilot oder Flugzeug vorbei und hat ihn gefunden, bleib sitzen. Weißt du, Gott sagt uns, was wir zu tun haben und wie wir rauskommen aus dem Dilemma. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Wir werden aus der anderen Welt geleitet. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die Leitung von drüben haben. Weißt du, Opposition, das ist Opposition, so aus dem Ausland. Es gibt dunkle Seiten auch in deinem Leben, aber da wollen wir nicht darüber sprechen. Lassen wir. Du musst nur wissen, wofür du lebst und weshalb du da bist und weshalb du die Dinge durchmachst. Und sieh das Negative, das ist dient zum Besten. Alle Dinge dienen zum Besten. Alle. Nicht nur die schönen Halleluja-Dinge, die salbungsvolle Dinge, die frommen Dinge. Nein, alle Dinge. Alle Dinge dienen dir zum Besten. Und wisse eines, unser Heiland ist Herr über Himmel, Erde und was unter der Erde ist. Da ist Jesus der Herr. Also über die gesamte Welt, über den gesamten Kosmos ist der Herr Herr. Und wenn du das weißt, mein Herr ist Herr über alles, über das Sichtbare und Unsichtbare, über Himmel und was unter der Erde ist. Weißt du, was unter der Erde ist? Die Erde ist immer noch nicht erforscht. Die Meere sind immer noch nicht erforscht. Der Weltraum ist auch noch nicht richtig erforscht. Also, aber unser Herr ist Herr über alles. Er hat das letzte Wort. Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Du weißt gar nicht mal, was du singst manchmal. Werde dir bewusst, er ist Herr über meine ganze Situation. Und ich muss mich nicht mit meiner Vergangenheit plagen. Meine Vergangenheit gehört dem Herrn, meine Gegenwart gehört dem Herrn und meine Zukunft gehört dem Herrn. Das sagt er. Wisse, wofür du da bist. Wofür die Verluste da sind. Wenn du wüsstest, wozu die Verluste sind, dann würdest du ganz anders reagieren. Dann würdest du alles loslassen, schnell, 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 nehmt alles und haut ab und gib mir, lass mich in Ruhe. Wir haben eine griechische Legende. In der griechischen Legende ist, da sucht ein junger Mann ein Meister, von dem er was lernen könnte. Und in dieser Legende kommt dann unter anderem vor, dann findet er einen. Und die erste Nacht, wo er übernachtet, von der Familie, die wurde sehr gut bewirtet. Und als er von dem Haus weggeht, nimmt er den Becher mit. Und dann sagt der junge Mann zu dem Leiter, zu seinem Führer, zu deinem Lehrmeister: Ja, was hast du gemacht? Du hast den der Mann hat uns gut bewirtet, aber du hast ihn bestohlen. Er sagte: Frag nicht. Danach wirst du das erfahren. Dann geht er weiter, die nächste Nacht, wo sie einquartiert sind, und die sind auch wieder gut bewirtet worden. Und als er weggeht, zündet er das Haus beim Weggehen an. Und dann sagt er: Weißt du, bist komisch. Die Leute bedienen uns so gut und du zündest das Haus an? Komm, frag nicht. Komm, folge mir nach, geh mal weiter. Und dann die dritte Nacht, wo sie übernachten, da ist ein kleiner Junge, ein süßer Junge, der spielt und so weiter. Und als sie weggehen, nehmen sie den Jungen und gehen über eine Brücke, ein reißender Strom. Und als sie mitten auf der Brücke sind, stoßt den jungen Bub ins Wasser und der trinkt. Und dann sagt der junge Mann, der mit dem Lehrmeister gegangen ist: Nein, also das ist zu viel. Hernach wirst du es erfahren, sagt er. Komm, folge mir nach. Und dann sagt er: Weißt du, der Becher, den ich mitgenommen habe, der war vergiftet. Das Haus, was ich angezündet habe, unter dem Haus war ein Schatz. Und der ist reich und hat auch für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Und aus diesem Jungen wäre ein Verbrecher geworden. Und der hätte nur Herzeleid ihm zugefügt, dem Vater. Ich habe einfach, dass er eine schöne Erinnerung von dem Jungen ist. Ich habe einfach das getan. Hernach wirst du es erfahren. Bruder und Schwester, du wirst auch viele Sachen in deinem Leben erst hernach erfahren. Warum hat der liebe Gott das nicht zugelassen, dass ich heiraten konnte? Oder dass ich ledig geblieben bin? Oder dass ich arm geworden bin? Oder dass ich krank geworden bin? Warum hat er mir das alles zugelassen? Du fragst dich über so viele Sachen. Du wirst dich wundern. Und plötzlich hernach wirst du das erfahren, die andere Seite deines Lebens. Hernach. Warum ist es nicht anders gekommen? Wisse, wofür du da bist. Ich möchte einfach sagen, auch wozu die Krankheit da ist. Stell mal vor, du wärst gesund und du würdest dich besser Gesundheit freuen. Du wärst gar nicht zum Glauben gekommen an Jesus. Aber gerade, weil man krank ist, sucht man Heilung und kommt man zum Glauben und was auch immer ist. Oder durch Niederlagen kommt man zum Sieg. Oder durch Zweifel kommt man zum Glauben. Leute, die nie gezweifelt haben, die können auch nicht richtig glauben. Und je mehr du gezweifelt hast, desto besser kannst du glauben. Glaub mir das. Die Atheisten, die wirklich zweifeln und verzweifeln und wahnsinnig werden, die können glauben, wenn sie nachher zum Glauben kommen. Und durchbrechen. Weißt du, durch Tod kommt man zum Leben. Durch Trauer kommt man zur Freude. Durch Hass erlebt man, was Liebe ist. Und durch Leere erlebt man, was Fülle ist. Ein erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben. Durch Armut erfährt man, was Reichtum ist. Der Reiche weiß nicht, was Reichtum ist. In der Ohnmacht erlebst du die Allmacht erst. In der Schwäche erlebst du die Stärke. Weißt du, ohne der anderen Seite kannst du gar nicht diese Seite kennenlernen. Und wirklich übertragen und erwirken oder erarbeiten. Weißt du, durch Verachtung erlebst du, was Achtung ist. Weißt du, du wirst in die Pfanne gehauen, verleumdet, verkannt, verspottet. Und dann weißt du, oh, das tut gut, wenn dich einer lobt. Das geht so wie Balsam an deine Seele runter. Weißt du, durch Spannungen erlebst du Entspannung. Durch Spannungen. Durch Zerbrochenheit erlebst du Vollendung. Durch Elend erlebst du Erlösung, was Erlösung ist, oh, der Herr befreite mich, der Herr erlöste mich, der Herr holte mich raus. Durch Sünde weißt du, was Vergebung ist. Wenn du noch nie gesündigt hast, hast keine Ahnung von Vergebung. Also so kleine Sündlein, bei deiner Mutter Zucker geklaut aus der Dose. Also das ist kein Diebstahl als solches, das ist keine große Sünde. Verstehst du aber, so wie der eine, jetzt ist ein Buch da rausgekommen, ich sah eine Fernsehsendung, der hatte einen Mann erschlagen, war Nazi und dergleichen und ist zum Glauben gekommen und jetzt predigt er. Tiefel heißt er, glaube ich. Und so. Und jetzt, weißt du, der weiß, was Vergebung ist, was Annahme ist. Wenn einer tief in Sünde gefallen ist, was sagt der Apostel Paulus? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem nicht viel vergeben ist, naja, ich habe nichts angestellt, bin immer brav gewesen, bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen, habe treu meine religiöse Pflichten erfüllt. Ja, du hast nichts Böses angestellt. Vielleicht eine Fliege erstochen, erdrückt. Aber mehr hast du auch nicht getan. Mehr Böses hast du nicht getan. Ja, ich war nie ganz korrekt vielleicht. Weißt du, durch deine Nachteile weißt du, was deine Vorteile sind. Durch die Ablehnung plötzlich weißt du, was Annahme ist. Ohne dem Negativen wissen wir nicht, was das Positive ist. Du brauchst die andere Seite des Lebens. So oder so. Diese Seite, egal wie sie aussieht. Deine irdische Seite wird von der himmlischen Seite geformt, geprägt. Nach dieser Vorlage, was du im Himmel siehst, Moses, nach dieser Vorlage bau die Stiftshütte unten auf dieser Erde. Und die Vorlage für dein Leben ist im Himmel und nicht hier. Die Vorlage für mein Leben ist nicht hier, die ist im Himmel. Drüben. Das Leben baut sich auf, dann auf diese Erfahrung, die ich mache, die ich, ja, dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel bereits geschieht. Du siehst also, das Vaterunser ist so ein Gebet. Wenn du das richtig verstehst, hast du das ganze Leben richtig entschlüsselt. Nicht nur, dass du betest, sondern du hast entschlüsselt. Weißt du, dein Leben baut sich auf deinen Verlusten. Wer sein Leben sucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Und wer verliert, der wird es gewinnen. Und du siehst, das war ein Gewinn für mich. Der Becher war vergiftet. Und Gott weiß, was er dir wegnehmen muss. Das kann man nicht studieren. Das lernt man auch nicht in der Schule. Da muss man einfach bei Gott in der Schule sein. Und Gottes Schule ist anders. Weißt du, da sitzt du, ich würde sagen, fast ein bisschen böse, Baumschule. Weißt du, da sitzt du in dem Strauch, Ginsterstrauch wie der Elia. Und Gott lehrt dich. Du sitzt in der Höhle und Gott lehrt dich. Weißt du, da ist kein Prediger da. Da ist keine Gemeinde da. Du wirst gelehrt im Verborgenen, im Stillen. Und erst, wenn du dich ihm unterwirfst, erst wenn du sagst, ja, Herr, ich bin auch nicht besser wie die anderen, dann hast du eine Ausgangsbasis. Dann weißt du, wie mit deinem Leben jetzt weitergehen soll und kann und muss. Die meisten wissen nicht einmal, was soll ich jetzt anfangen. Aber wenn du siehst die Vision, den Traum von deinem Leben, und du solltest diesen Traum haben, und zwar das Endziel. Das Endziel ist das neue Jerusalem, der Thron Gottes, die Herrlichkeit. Und wenn du siehst, ich bin für den Thron Gottes bestimmt. Ich bin nicht bestimmt, auf so einem holzernen Stuhl zu sitzen mit einem Sitzkissen. Dazu bist du nicht geschaffen. Das ist nicht der Wille Gottes für dein persönliches Leben. Dein persönliches Leben ist, dass du auf einem goldenen Stuhl sitzt, mit Perlen beschmückt. Und Edelsteine, und dass du thronst, nicht nur zusammengekrümmt sitzt, nein, dass du thronst mit einer Krone auf dem Haupt, mit einem Zepter in der Hand. Dazu bist du bestimmt, zum Regieren. Wenn du deine Bestimmung einmal erkennst, dann wirst du nicht mehr krumm durch die Gegend laufen und ängstlich und verzagt und so weiter. Jesus sagt, was ich jetzt tue, zu Petrus, als er ihm die Füße waschen wollte. Was ich jetzt tue, das verstehst du nicht. Johannes 13. Was ich jetzt tue, das verstehst du nicht. Aber hernach wirst du das erfahren. Du verstehst nicht, was Gott an dir beim Modellieren macht. Da pfeilt er und da schleift er und da sägt er und da bohrt er. Und dann sagst du, lieber Gott, bald ist von mir nichts mehr übrig. Also ich habe auch so eine Phase mal gehabt, wo ich dachte, also lieber Gott, wenn nochmals eine Stunde weiter, dann doktert es an mir herum, da bin ich kaputt. Was ich jetzt tue, das verstehst du nicht. Du wirst es hernach erfahren. Weißt du, deine Entmutigung, was du jetzt gerade erlebst, wo du da durch musst, was ich jetzt an dir tue, ich habe es zugelassen. Das ist an meinem Büro gewesen und ich habe einen Stempel draufgedrückt, genehmigt. Das verstehst du nicht, warum ich das genehmigt habe. Du verstehst meine Pläne nicht, sagt der Herr. Weißt du, wir kennen oft nur die Tragweite dieses Bewusstseins, aber du weißt nicht die Tragweite des Unbewussten, des Anderen, des Verborgenen, des Unsichtbaren. Jedes Ding hat immer zwei Seiten, manchmal sogar mehrere. Und bei Gott weiß ich nicht mal, wie viele Seiten es hat. Es hat eine ganze Menge Seiten. Also geht in jede Richtung. Aber weißt du, Jedes Ding hat zwei Seiten, mal nach unserer Philosophie und unserer Theologie und unserer Weltanschauung. Und eine Tiefe sagt es der anderen weiter, weißt? In der Tiefe erfährst du die Höhe Gottes. Du bekommst plötzlich eine neue Perspektive. Und dann merkst du, es gibt nicht nur Sonnentage, manchmal gibt es sogar Regentage, Sturmtage, Katastrophentage, Todestage, nicht nur Geburtstage und Hochzeitstage und welche Tage auch immer. Weißt du, aber wir möchten immer nur die schönen Seiten haben. Gott sagt, geh durch, nimm die Stunden, wie sie kommen. Nimm jede Situation, wie sie kommt. Und wenn du nur die schönen Stunden genießen willst, dann genießt du nur das halbe Leben. Die andere Seite ist auch, dass es Stürme gibt. Und plötzlich, guck mal, wie bei den Jüngern Jesu. Kommt, lass uns rüberfahren. Und die fahren rüber, steigen in ein Boot und fangen an zu rudern und zu segeln. Und was passiert? Dann kommt ein großer Sturm auf. Und Gott erlaubt Stürme. Weißt du, und jetzt sitzen sie im Boot, wir haben verschiedene Überlieferungen oder Geschichten von dieser Situation, sitzen sie im Sturm, oh, wenn Jesus nur hier wäre, wenn mein Gott nur hier wäre, oh, wir müssten nicht verzagen und verzweifeln. Und wir durchlaufen verschiedene Lebensschulen durch Gott. Er schickt uns mal, fahrt mal rüber. Manchmal ist er im Boot und schläft. Aber ein andermal sagt er, fahrt mal ihr rüber, ich komme nachher noch nach. Und dann kommt ein großer Sturm und die verzagen am Leben. Und genau in dem Sturm müssen sie lernen. Plötzlich denken sie, das ist ein Gespenst, das mir entgegenkommt. Und erst da erlebt Petrus, nein, nein, es sind keine Gespenster, die du erlebst. Es sind keine Teufelszeug und keine Fratzen und was weiß ich. Es ist der Herr, der dir auf dem Wasser begegnet. Ein Gespenst. Pass auf. Und guck mal, unser Petrus, ist gut, dass er gefragt hat. Und es ist gut, dass du auch manchmal fragst in deine Krisenstunden. Herr, bist du es? Wir sollten immer wieder fragen in kritischen Stunden, Herr, bist du es? Ist der Traum von dir? Ist die Sache von dir? Ist die Führung von dir? Ist die Fügung von dir? Herr, bist du es? Wenn du es bist, heißt es mich, zu dir zu kommen? Und ja, Petrus, komm rüber. Und Petrus vertraut dem Herrn und du siehst, was er erlebt. Herr, bist du es? Wir sollten uns überzeugen, Herr, ist das von dir? Und wenn du das weißt, dass es von dir ist, auch wenn du geglaubt hast, es war ein Gespenst, das ist vollkommen egal. Weißt du, ich weiß, von wem ich empfangen habe, wer mit mir gesprochen hat. Und ich habe noch Augen und Ohren und ich habe zwei Augen und zwei Ohren. Und ich weiß genau, der Herr war's. Und Petrus folgt der inneren Stimme und geht auf dem Wasser. Dass es mal nicht klappt, ist kein Problem. Dass es nicht so wird, wie er gedacht hat, ist kein Problem. Dass eine so große Welle kommt, das ist kein Problem. Er konnte nicht vorhersehen, dass die große Welle kommt. Aber Gott erlaubt sogar eine noch Riesenwelle, Riesenwelle, dass plötzlich so eine Welle kommt und dass er auf die Welle schaut. Aber der Herr lässt ihn nicht untergehen. Das ist unser Gott. Auch bei den Riesenwellen lässt uns der Herr nicht untergehen. Herr, hilf! Herr, bist du. Du siehst, wie wichtig es ist, dass du den Namen des Herrn kennst und weißt, mit dem Herrn was anzufangen. Das waren ja geübte Fischer. Und du siehst, wie ängstlich sie waren. Sie sollen jetzt sehen, die andere Seite des Glaubens. Weißt du, sie sollen sehen, was es bedeutet, auf den Herrn zu schauen und was es bedeutet, auf den Herrn nicht zu schauen und auf die Wellen zu schauen. Die sollen nur die andere Seite kennen, lernen. Und jedes Ding hat zwei Seiten oder mehrere, wie ich sagte. Und die Wellen wurden immer bedrohlicher, vielleicht auch in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben. Weißt du, und jetzt sitzen sie im Boot, wenn der Herr hier wäre. Gott erlaubt die andere Seite unserer Existenz, die Abwesenheit Gottes zu erleben. Nicht nur die Anwesenheit Gottes. Es ist wunderbar zu wissen, der Herr ist hier. Oh, der Herr ist an diesem Ort. Wie schön, wo zwei oder drei zusammenkommen, ist der Herr mitten unter ihnen. Aber sie erleben im Boot die Abwesenheit des Heilands. Die Abwesenheit des Heiligen Geistes. Die Abwesenheit der Gegenwart Gottes. Gott ist nicht hier. Wenn der nur da wäre. Oh, wenn wir wenigstens einen Rettungsring mitgenommen hätten oder eine Schwimmweste mitgenommen hätten. Aber wir haben nichts mitgenommen. Wir haben dem Herrn vertraut, blindlings. Wir sind losgefahren. Und jetzt kommt der Sturm. Wenn der Herr da wäre. Und die gucken aus, wo könnte der Herr kommen? Über dem Wasser kann er nicht kommen. Das traue ich ihm nicht zu. Und tatsächlich, er kommt trotzdem. Weißt du, wir müssen erleben die Abwesenheit Gottes. Und das ist eine andere Wirklichkeit, die müssen Christen auch durchmachen. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und wo sind die ganzen Wunder? Bist es du oder müssen wir auf jemand anders warten? Die Abwesenheit Gottes. Und wenn du das noch nicht durchgemacht hast, dann fehlt dir noch was zu deiner Vollendung. Dann fehlt dir zu deiner geistlichen Reife noch etwas. Die Abwesenheit Gottes. Wo ist der Herr? Herr, bist du es? Und lässt fragen, lässt einen Kundschafter oder Boten zu Jesus gehen. Petrus entdeckt die andere Seite des Glaubens. Am Rand des Bootes steigt er aus und geht mit Jesus auf dem Wasser. Und dann das Gleiche wieder, als die Welle kommt, erlebt wiederum, ich muss immer auf Jesus schauen, ich muss immer auf Jesus schauen, ich muss immer auf Jesus schauen, sonst komme ich nicht durch. Er entdeckt die Kraft des Glaubens, er entdeckt die Kraft des Wortes Gottes, er entdeckt die Kraft des Gehorsams. Du entdeckst es, die andere Seite, wenn du anfängst, dich darauf einzulassen, der Herr ist da. Und? Der Abwesenheit Gottes und zu wissen, Gott wird uns nicht verlassen. Gott wird uns nicht zulassen, dass wir zu Schanden werden. Keiner wird enttäuscht, der Jesus und Gott vertraut. Keiner wird enttäuscht, der sich auf den Heiligen Geist richtig verlässt. Nicht nur so Fata Morgana, nein, oder irgendwelche fromme Hirngespinste. Nein, sich wirklich auf den Heiligen Geist verlässt, der sich in die Arme Gottes fallen lässt, der wird nicht verlassen. Jesus enttäuscht uns nie. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Jesus enttäuscht uns nie. Entdecke die Wirklichkeit des Glaubens. Wenn ich die Offenbarung lese, die Apokalypse meine ich, da steht ständig in diesem Buch die Gegensätze. Da ist das Lamm auf der einen Seite und da ist der Drache auf der anderen Seite. Weißt du, und das musst du alles verkraften. Lieber Johannes, das musst du alles verkraften auf der Insel Patmos. Du siehst das Lamm und den Drachen. Du siehst den Lohn Gottes und du siehst den Zorn Gottes auf der anderen Seite, die Zornschalen. Du siehst das Siegel Gottes, oh, die Heiligen, die 144.000 werden versiegelt und du siehst auf der anderen Seite das Mahlzeichen des Tieres. Man sieht immer die Gegenseite und Gott zeigt uns beide Seiten. Gott zeigt uns beide Wege, den schmalen Weg und den breiten Weg. Du kannst wählen, du kannst dich entscheiden. Also die andere Seite des Lebens, du kannst hier mit der Masse mitlaufen, dich treiben lassen wie Treibholz. Oder du kannst sagen, nein, so nicht, mit mir nicht. Weißt du, ein kleiner Hinweis noch dazwischen, so ein kleiner Exkurs. Weißt du, du musst die andere Seite entdecken. Wenn du das einmal entdeckst, dann weißt du was anderes. Ich möchte nur etwas sagen, was mir aufgefallen ist, so bei meinem Nachdenken, Philosophieren und Meditieren über Gott und den Glauben. Solange du das Gefühl oder solange ich das Gefühl habe, ich muss anderen Menschen helfen, ich will den anderen helfen. Weißt du, was das bedeutet? Du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe. Ich will den anderen helfen. Und alle mit diesem Helfersyndrom dieser Menschen, weißt du, die brauchen selber Hilfe. Ich muss helfen. Oder solange du versuchst, andere zu lehren, du bist der Schüler, der was lernen muss. Oder ich bin der Schüler. Verstehst du? Ich bin der Schüler. Nur nebenbei die andere Seite. Wir denken immer, ja, das muss gesagt werden. Weißt du, dir muss es gesagt werden. Wenn du träumst, deine Träume sind für dich, nicht für mich. Deine Gedanken, die du hast, weißt du, diese Gedanken sind nicht für irgendjemand, sondern die Gedanken sind in deinem Kopf. Gott will zu dir reden. Gott hat für dich als eine Welt, als ein Kosmos geschaffen und hat bei dir große Pläne. Und solange du glaubst, finden zu können, bist du der Suchende. Oder ich. Wir. Lerne mit Widersprüchen zu leben. Das ist die andere Seite, Widersprüche. Und da gibt es eine ganze Menge. Das Leben ist voller Widersprüche. Von Anfang bis zum Schluss. Ich will nicht sterben, aber ich muss sterben. Ich will leben. Verstehst du? Und wie wehre ich da? Nein, da schlucke ich Vitamine, da schlucke ich Medikamente, da mache ich alles, damit ich ja lang leben. Gestern kam jemand und sagt, guck mal, mein Arm, guck mal, wenn du hier auf meine Runzeln guckst, da werde ich 100 Jahre alt werden demnach. Vergiss es. Wir wollen alle 100 Jahre alt werden. Und manche erreichen nicht einmal Mittelalter. Aber die mit den Widersprüchen leben, die das Leben in den Griff bekommen haben und sich nicht irritieren lassen, sich nicht beunruhigen lassen. Was passiert, wenn? Nein, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Gott versorgt uns, Gott trägt uns und Gott ist mit uns. Und ist Gott mit uns, wer und was kann gegen uns sein? Und ich habe eines festgestellt, die Leute, die, oder in der Bibel heißt es, die Waffen, die man gegen dich schmiedet, die werden gegen die Leute verwendet. Plötzlich schlägt es die um. Plötzlich kriegen die Komplexe. Plötzlich bekommen die Angst. Plötzlich geht es denen dreckig. Verstehst du? Die Waffen, die man gegen dich geschmiedet hat. Wer recht glauben möchte, muss auch recht gezweifelt haben. Oh, Amen. Du kannst nicht nur logisch denken. Nein, du musst auch mal unlogisch denken können. Wer hoch hinaus will, der muss zuerst mal in die Tiefe gehen. Wer einen Wolkenkratzer bauen muss, der muss ganz tief unten einen Schacht runterlassen. Wer Siege feiern will, der muss kämpfen. Entdecke die andere Seite des Lebens. Ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Ohne Kreuz keine Krone. ohne Leid keine Freude. Weißt du, ich bin da durch, in Jesu Namen, Amen. Weißt du, du musst da durch dieses Tal, durch dieses Höllental. Wer geehrt werden will, der muss vorher leiden. Da musst du erstmal was erleben, was durchmachen. Wer anerkannt werden und respektiert werden möchte, der muss erstmal richtig schön in die Pfanne gehauen werden. Der muss sich bewähren. Und erst dann kann man ihn respektieren. Da steht die andere Seite. Zuerst musst du den Teufel kennenlernen, bevor du Gott kennenlernst. Manche verstehen das nicht, was ich sage, aber es ist so. Zuerst musst du Versager sein, zuerst musst du enttäuscht werden und dann kommt die Ehrung, die Auszeichnung. Wir leben in zwei Welten. Wir Menschen immer sowieso. Und wir sind als Menschen für zwei Welten geschaffen, so wie Gott für Himmel und Erde. Dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel bereits geschieht. Wir leben zwischen Verheißung und Erfüllung. Wir leben in einem Spannungsfeld. Zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Ja, du hast es. Goethe hat recht. Zwei Seelen hast du in deiner Brust. Weißt du, du hast den Scheck, aber der ist noch nicht eingelöst. Du hast die Verheißung, du hast die Bibel voller Zusagen. 13.000 Verheißungen hat ein Amerikaner mal ausgerechnet, wir haben in der Bibel. Ich habe es noch nicht gezählt. Aber vielleicht machst du dir. Vielleicht findest du eine für dich, für heute. Weißt du, wir wissen, was kommt und dass es kommt, aber wir haben es noch nicht. Wir wissen, wir sind schon mittendrin in diesem Spannungsfeld. Wir wissen, wir sind heilig, wir sind vollkommen, aber ich bin noch nicht perfekt. Und die Vollendung kommt, wenn ich drüben bei meinem Vater im Himmel ankomme. Und das ist das Paradox. Wir sind Sterbende, nach 2. Korinther 6, Vers 9 und 10. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Und siehe, wir leben. Wir sind Sterbende. Wir sind kurz beim Krepieren. Uns geht bald die Puste aus. Glaub nicht, dass es so ist, aber auf jeden Fall, so fühlen wir uns manchmal. Also bald schaffe ich nicht mehr. Weißt du, wir sind Nichtshabende und siehe, wir haben doch alles, was Paulus hier schreibt. Wir können nichts und wir können doch alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Halleluja. Was sich in dieser Wirklichkeit abspielt, ist nicht das Endgültige. Das ist nicht die Endphase. Die Endphase ist drüben in der Herrlichkeit bei Gott. Weißt du, es ist alles seitenverkehrt. Wir müssen alles im Spiegel sehen. Und wir müssen lernen, vom Ziel her zu leben und dieses Spannungsfeld zu ertragen. Diese Wirklichkeit, die Realität, in der du heute drin steckst und in der du dich heute befindest, ist das Sprungbrett für die Ewigkeit. Da springst ab. Das ist das Sprungbrett für deine Herrlichkeit. Lass mich mal, jetzt habe ich genug über diese Dinge gesprochen. Ich möchte sagen, wie kriege ich die Dinge in den Griff jetzt, dieses Spannungsfeld? Wie verarbeite ich dieses Spannungsfeld? Und ich habe etwas entdeckt, was ich weitergeben möchte und immer wieder weitergebe. Fang an zu danken. Fang an zu danken für deine Situation, wo du heute bist, für deine Wirklichkeit. In dem Moment, wo du Danke sagst, danke Vater für diese Gabe, Jesus Christus, danke für die Situation, in die du mich reingeschlittern hast lassen, danke für diesen Umstand, danke für den Zustand, danke für die Dinge. Jetzt, ich kann dir danken. Und in dem Moment, wo du dankst, schaust du nicht mehr auf die Krankheit, schaust du nicht auf die Umstände, schaust du nicht auf die Missstände, schaust du auf gar nichts, du schaust auf Gott und sagst, danke Vater, danke, dass es dich gibt. Danke, dass ich glauben kann und dass ich weiß, es kommt anders. Nach jedem Regen gibt es Sonnenschein und dann gibt es einen schönen Regenbogen. Danksagung. Wer in Danksagung lebt, der lebt im Hochgefühl. Menschen, die nicht danken können, die sind immer down. Aber fang an zu danken, dass du da bist, dass du atmen kannst, dass du noch lebst, dass du noch deine Wohnung hast, dass du noch was anzuziehen hast, dass du noch Mitmenschen hast und Freunde und Bekannte hast, dass du die Gemeinde hast. Hast du schon Gott für die Gemeinde gedankt? Verstehst du? Auch wenn sie komisch ist, auch wenn sie schwierig ist, auch wenn sie unmöglich ist. Hast du schon für die Geschwister gedankt? Hast du schon für den Pastor gedankt? Ja, verstehst du? Auch wenn er mal manchmal komische Sachen sagt und Spaß macht. Weißt du, fang Gott zu danken, dass du nicht in einer verkorksten und schlechten und stinkenden und miefen Gruppe bist, sondern du kannst hier deinen Glauben entfalten. Du kannst Gott loben und preisen. Danke Gott für das Wort, das du hier hörst. So viel Freiheit, wie wir heute haben, hat die Menschheit noch nie gehabt. Religionsfreiheit. Du kannst heute noch alles sagen. Vielleicht morgen wird es nicht mehr möglich sein. Bis morgen dafür ins KZ. Der Opa meiner Kinder, der hat nur gesagt, das Heil kommt von den Juden, während einer Predigt und so weiter, das Heil kommt von den Juden. Und dann kam die Gestapo und hat mitgenommen. Da war er zuerst mal in Dachau und dann war er in Mauthausen und dort wurde er vergast. Verstehst? Das kann schnell kommen, wenn du sagst, der Jesus lebt, Jesus ist Herr. Wenn der Antichrist da ist. Kann alles ganz schnell kommen. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Aber danke Gott, dass wir jetzt noch Freiheit haben, dass du jetzt noch auftanken kannst, dass du jetzt noch so viel vom Wort Gottes hören kannst. Weißt du, das ist Vorbereitung für später. Danke Gott, dass er deine Seele sieht und dass er dich nicht aufgegeben hat. Danke Gott, dass er deine Seele immer wieder mal erquickt. Du bist immer mal unten und wir gehen auf und ab. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber bei mir ist es wie bei den Aktien. Mal auf, mal ab. Und mal ganz im Tief, im Keller. Aber wir erholen uns immer wieder. Da kommt immer wieder so eine Spritze. Und wir erholen uns, dank der Gnade Gottes. Wie ist es bei der Schwangerschaft? So bei den Frauen, wenn ich so euch Schwestern fragen würde. Wie ist es bei der Schwangerschaft? Zuerst andere Umstände. Das ist furchtbar. Verstehst du, da läufst du mit einem dicken Bauch. Und sagst, wenn das, dann versuchst du es zu verbergen zuerst und dann zu verstecken, aber mit diesen anderen Umständen lebst du und dann ist das Baby da, dann ist die Freude da, das Leben da. Und dann würdest du das Baby nicht mehr aufgeben, aber zuerst mal, ja, erbrichst du, verstehst du, und es ist übel und hast nur Schwierigkeiten und Spannungen, aber dann ist die Sache da, wenn das Unangenehme vorbei ist. Und so ist auch mit dem Glauben. Der Glaube ist auch echt eine wahre Kunst. Das muss man lernen und verstehen. In den Widersprüchen, in den Kämpfen, was es auch immer ist. Trotzdem. Sehen. Und weißt du, wenn man sieht, wir werden nächsten Sonntag Erntedankfest feiern. Weißt du, da haben die Leute gesät, gepflanzt. Und zuerst mal war nur der Acker da. Nur der Boden da. Und dann hat man zuerst mal investiert. Mal gegeben. Und jetzt plötzlich kommen die großen Kürbisse. Jetzt zur Zeit hat man einen großen Kürbis irgendwo gezüchtet, wiegt eine Tonne. Was ist ein Kürbis? Stell dir mal vor, man bringt diesen Kürbis hierher als Erntedank. Eine Tonne, da brauchst du einen LKW dazu und einen Kran. Das ist nur die eine Seite. Aber dieser große Kürbis von einer Tonne war auch mal ein Körnchen. Ein Kern. Weißt du, du hast auch nur die Verheißung, das Versprechen Gottes gehabt. Und jetzt siehst du dann diese Wirklichkeit, diese Tonne hier. Glaube, und es wird geschehen. Die Wirklichkeit ist so wie bei dem Volk Israel. Sie sind ausgezogen und dann sind sie geendet in der Sackgasse. Stehen am Roten Meer und die Wüste vor ihnen. Nur noch Schwierigkeiten. Moses, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Das ist wie manchmal so unser Leben sich abspielt. Ausgezogen, Halleluja, wir gehen nach Hause ins gelobte Land. Und dann kommen die Schwierigkeiten und dann kommt die Not und dann kommen die Ängste und dann kommen all diese Dinge in unserem Leben. Und oft haben wir Angst, ja, wie wird es weitergehen? Aber du siehst, es geht immer weiter. Wenn du mit Gott gehst, geht immer weiter. Halleluja. Wenn du mit Gott gehst, geht es immer weiter. Und Gott wird die Seine nicht aufgeben. Angst oder Hoffnung. Du hast beide Wirklichkeiten und du musst entscheiden, Angst oder Hoffnung. Und Petrus entdeckte, als er dann aus dem Boot ausstieg, die andere Seite, die Herrlichkeit Gottes, die Macht Gottes. Weißt du, zuerst einmal, du musst mit diesen Dingen leben und diese Dinge sind manchmal sehr eng beieinander. Sie sind sehr, sehr eng beieinander. Weißt du, Herr, hier ist gut sein auf dem Berg der Verklärung. Moses, Elia, Jesus, oh, ist das nicht herrlich? All diese großen Herrlichkeiten. Und plötzlich, als er so fantasiert, Herr, hier ist gut sein, ich will dir eine Hütte bauen. Und plötzlich sieht er Jesus allein. Und wieder die raue Wirklichkeit. Und du erlebst, und das brauchst du, Bruder und Schwester, das brauchst du. Du brauchst Erquickungsstunden, du brauchst Belebungsstunden, du brauchst Stunden, wo du aufatmen kannst. Herr, hier ist gut sein. Herr, ich gehe nicht mehr nach Hause, jetzt bleibe ich hier, bring mein Bett sogar noch mit, ich bleibe hier. Herr, hier ist gut sein, hier habe ich keine Anfechtungen, hier gibt's keinen Teufel, hier gibt's keine Sünde, hier gibt's lauter Heilige. Herr, hier ist gut sein, hier ist Moses, hier ist Elia. Oh, Halleluja, Jesus. Und plötzlich ist nur noch der Pastor da. Und plötzlich ist nur noch Jesus da. Und plötzlich ist der Petrus da. Und Johannes, bist du auch noch da? Und Jakobus, bist du auch noch da? Und plötzlich sind die Brüder wieder da. Und dann gehst du noch ein Stückchen weiter, kommst vom Berg runter, da schreit doch ein Besessener. Und dann kommt noch ein Vater und sagt, guck mal, deine Jünger können nichts. Deine Jünger sind Versagen, sind Nieten. Das begegnet. Du hast eine Herrlichkeitsstunde bei Gott gehabt. Und das ist ganz arg wichtig, dass du die hast bei Gott. Denn dann kannst du das Leben hier auch schlucken. So eine Herrlichkeitsstunde bei Gott. Gehst runter. Ja, wir konnten ihn nicht austreiben. Deine Jünger können es nicht. Kannst du, Jesus, was? Du siehst also plötzlich diese Herausforderung, eine Herausforderung nach der anderen. Und je tiefer du runterkommst ins Tal, desto schlimmer wird es. Lies die Geschichte vom Berg der Versuchung bis runter. Dann gehst du nachher noch sogar ans Kreuz mit ihm. Aber es ist wichtig, dass du zuerst, bevor du die Welt geschaut hast, bevor du die Sünde geschaut hast, bevor du den Teufel geschaut hast, bevor du den Antichristen geschaut hast, bevor du die Schwierigkeiten mit den Schwierigkeiten konfrontiert worden bist, dass du das Angesicht Gottes geschaut hast. Herr, hier ist gut sein. Weißt du, diese Welt vergeht, aber die andere Welt, Moses, wie lange hat er gelebt oder wann hat er gelebt? Vor 3000 Jahren oder 4000 Jahren oder Elia, wie viele Jahre sind her, dass er gelebt hat, sind auch ein paar hundert Jahre her. Weißt du, da ist plötzlich die ganze Ewigkeit zusammen an einem Punkt versammelt. Hier ist gut sein, Jesus. Du bist auch da. Wenn du diese Erfahrung hast, dann kannst du alles schlucken. Dann kannst du alles erledigen, alles abhaken, alles mitmachen, alles verarbeiten, alles erledigen. Dann sagst du, es geht alles vorbei. Und dann nimmst du auch diese anderen Sachen. Und dann später predigt Petrus, und damit höre ich jetzt auf, predigt Petrus, wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Bruder, Schwester, wenn du seine Herrlichkeit, die andere Seite gesehen hast, dann kannst du ganz anders handeln. Paulus sagt, ich war im dritten Himmel entrückt. Ich habe unaussprechliche Dinge gesehen, unaussprechliche Dinge gehört. Und ja, ich bin fassungslos. Ich hab, und so weiter. Und deshalb konnte Paulus ins Gefängnis gehen, in wilden Tieren, mit wilden Tieren kämpfen. Deshalb konnte Paulus auch alles Mögliche Christus bekennen. Deshalb konnte er auch untertauchen. Deshalb konnte er Gott dienen, weil er Christus geschaut hat, die Herrlichkeit Gottes geschaut hat. Und weißt du, Geistestaufe ist was Schönes, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist oder Salbung zu erleben oder Gabe zu bekommen. Aber das Höchste ist, den Herrn zu sehen, den Herrn zu erleben. Und wenn du den Herrn erlebst, weißt du, dann kannst du alles Negative verkraften. Kannst du Amen sagen? Bist einverstanden? Ich möchte dich einfach einladen. Such den Herrn. Such sein Angesicht. Such seine Gegenwart. Such so eine Karmelstunde. Plan in deinem Leben eine Karmelstunde, wo du einfach Gott begegnest. Und ich sah seine Herrlichkeit. Und wir können es nicht mehr lassen. Schwätzer, hört auf zu schwätzen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt mir bieten, was ihr wollt. Ich will das nicht. Was ich gesehen habe, was ich gehört habe, das reicht mir für den Rest meines Lebens. Ihr habt die andere Seite gesehen. Jesus habe ich gesehen. Amen. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns den offenen Himmel zeigst. Und wenn wir diesen offenen Himmel sehen, dir Gottes Leiter auf und nieder gehen und die Engel rauf und runter gehen, wenn wir diese Gegenwart Gottes erleben, da wird meine Seele erquickt, meine Seele erfreut. Oh, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Und wenn irgendjemand hier noch angefochten ist, wenn irgendjemand noch schwach ist, Herr Jesus, berühre du die Seele, öffne die Augen für die andere Wirklichkeit. Vielleicht hast du Angst heute Morgen und fragst, wie geht es weiter? Es gibt eine andere Wirklichkeit. Da ist der Jünger und sagt, wie soll das alles gehen? Wir sind belagert, wir sind angegriffen, die Feinde kommen her und sagen, wir sind ganz allein, wir können gegen diese Feinde nichts tun. Wir können nichts gegen diese Feinde tun. Dann sagt der Prophet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, bei uns sind mehr als bei denen. Und dann macht er die Augen auf, was sieht er? Ein Berg voll feuriger Rosse. Ein Berg voll feuriger Rosse. Oh, Halleluja. Und dieser junge Mann sagt, jetzt kann ich glauben. Jetzt kann der Teufel kommen. Jetzt kann die Hölle kommen. Jetzt kann alles kommen, was da kommen will. Jetzt kann ich glauben. Uns umgibt ein Berg voll feuriger Rosse. Kannst du dir vorstellen, um dich ist ein Berg voll feuriger Rosse. Um dir ist ein Berg voll feuriger Rosse. Um dir ist ein Berg voll feuriger Rosse. Kannst du dir vorstellen, um dir ist ein Berg voll feuriger Rosse. Stell dir mal vor, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Kannst malen, so viel du willst. Kannst glauben, so viel du willst. Das muss der Herr dir zeigen. Und wenn der Herr dir zeigt, dann stehst du da. Da ist die Armee Gottes, die dich umgibt. Nicht die Brüder und Schwestern. Die Armee Gottes verteidigt dich. Öffne mir die Augen, Herr, dass ich Jesus sehe. Öffne mir die Augen. Herr, öffne mir die Augen. Du brauchst offene Augen. Deine Augen müssen geöffnet werden. Gesalbte Augen. Kauft Öl, sagte die Stimme Gottes in der Offenbarung. Kauft Öl, damit ihr seht, was die Wirklichkeit wirklich ist. Die andere Wirklichkeit. Sieht die, nicht nur die Pfleger und nicht nur die Mitarbeiter und nicht nur die Kollegen, sieh den Berg voll feuriger Rosse. Vater, ich danke dir. Halleluja. Jeder Einzelne ist umgeben von einem Berg voll freudiger Rossen. Und die haben nicht nur Maschinengewehre und MPs und Kanonen. Nein, die haben feurige Flammen. Und der Herr spricht ein Wort und aus seinem Wort gehen feurige Flammen. Und diese Feinde sind vernichtet. Und du musst keine Angst haben. Weißt du, weil ein Berg voll freudiger Rosse umgibt mich. Lass uns zusammen sagen, ein Berg voll freudiger Rosse umgibt mich. Halleluja. Umgibt dich. Umgibt meine Familie, umgibt dein Haus, umgibt deine Gemeinde, umgibt deine Arbeit. Preis Gott. Wir singen noch einen Chorus und preisen Gott. Ein Berg voll freudiger Rosse